Kulturpod, der Wissenschaftspodcast der Historischen Kommission zu Berlin. Geschichte aus erster Hand.
Moin an den Empfangsgeräten, herzlich willkommen zu Hikopod. Mein Name ist Janis Bergmann und ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Mit der heutigen Folge präsentieren wir Ihnen den Mitschnitt einer Vorstellung von drei neuen Monographien zu Wilhelm I. und Augusta. Dieses erste deutsche Kaiserpaar aus dem Hause Hohenzollern wurde dank der neu erschienenen Fachbücher neu betrachtet. Vorgestellt werden die Bücher Wilhelm I. vom Kartätschen Prinz zum Reichsgründer von Jan Markert, die Briefkommunikation der Kaiserin Augusta 1811 bis 1890 von Susanne Bauer und Wilhelm I. as German Emperor von Friedrich Frank Stärkenburg. Die präsentierten Werke werfen ein neues Licht auf die Rolle und den politischen Handlungsspielraum von Wilhelm I. und Augusta, die bisher beide im Schatten des Reichskanzlers Otto von Bismarck standen. Nach den einführenden Grußworten folgen zunächst die Kurzvorträge der drei AutorInnen, die jeweils ihre Bücher und ihre damit verbundenen neuen Forschungen und Thesen zum Kaiserpaar vorstellen. In der anschließenden Podiumsdiskussion, gemeinsam mit Bärbel Holz, unter der Moderation von Daniel Stien, wird der Frage nach einer möglichen historischen Neubewertung des Herrscherpaars nachgegangen. Wir wünschen viel Vergnügen beim Hören.
Meine Damen und Herren, liebe Frau Bauer, lieber Herr Markert, lieber Herr Stärkenburg, lieber Herr Stienen, liebe Frau Holz, liebe Mitglieder der Historischen Kommission und des Netzwerks HIKO 21, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde, sehr geehrte Damen und Herren. Nachdem heute Nachmittag hier im Saal die Mitgliederversammlung der Historischen Kommission stattgefunden hat, möchte ich Sie nun alle an diesem schönen Frühlingsabend sehr herzlich zu einer ungewöhnlichen Buchpräsentation begrüßen. Unsere Buchpräsentation heute, die die Historische Kommission zusammen mit dem Zentrum Preußen-Berlin der BBAW durchführt, hat, wenn ich hier in diesen vollen Saal gucke, ein ungewöhnlich großes Interesse gefunden. In der Fachcommunity ebenso wie in der Öffentlichkeit. Normalerweise haben wir hier bei Buchpräsentationen so 30, 40 Leute. Heute sind es deutlich mehr. Das freut uns als Veranstalter natürlich sehr, weil es zeigt, dass wir ein Thema heute aufgegriffen haben, was sehr großes Interesse findet. Das ist auch kein Wunder, haben doch die drei vorgestellten Dissertationen, die das Leben sowie das politische Wirken des ersten deutschen Kaiserpaares Wilhelm I. und Augusta behandeln, doch das Zeug, unsere Bewertung der deutschen Reichsgründung und der historischen Entwicklungen, die dazu geführt haben, in ein neues Licht zu rücken. Vor allem die beteiligten Protagonisten und ihr Verhältnis zueinander werden neu betrachtet und neu bewertet. Und zwar, und das freut mich als Archivarin ganz besonders, maßgeblich anhand von Quellen des Geheimen Staatsarchivs Preußischer Kulturbesitz und natürlich auch Quellen anderer Archive. Diese Quellen, möchte ich doch an der Stelle betonen, wurden keineswegs neu entdeckt, dass sie irgendwo im Verborgenen gelegen hätten. Sie waren immer in unseren Verzeichnissen zu finden, wurden aber bisher von der Forschung dennoch nicht systematisch ausgewertet und das, obwohl sie relevant sind für eine zentrale Fragestellung der deutschen Geschichte. Das hat sich nun mit den drei Dissertationen geändert. Während Susanne Bauer, die spätere Kaiserin Augusta, Gemahlin Wilhelms I., anhand von rund 22.000 überlieferten Briefen gründlich erforscht hat, rücken Jan Markert und Friedrich Frank Stärkenburg Wilhelm I. in den Vordergrund. Doch bleiben wir kurz bei Augusta, deren Bild in der Geschichte durch die Äußerungen von Bismarck, ja man kann schon sagen, diskreditiert wurde, die aber dank der Forschungen von Frau Bauer durchaus als ernstzunehmendes politisches Gegengewicht an Wilhelms Seite aus dem Dunkel der Geschichtsschreibung heraustritt. Anhand der äußerst umfangreichen Briefkommunikation der Kaiserin wird diese nicht nur als politischer Kopf, sondern auch als politische Akteurin sichtbar. Natürlich gemäß den Bedingungen der Zeit in einer speziellen Sphäre und in einer speziellen Rolle. Die Briefkommunikation zeigt ein Netzwerk, in deren Mittelpunkt Augusta und Wilhelm I. standen und in dem Handlungsoptionen ausgelotet werden. Näheres werden wir dazu heute Abend von Frau Bauer erfahren. Jan Markert und Friedrich Frank Stärkenburg befassen sich mit einem, wie wir nun sehen werden, stark unterschätzten Protagonisten der deutschen Geschichte, dem ersten deutschen Kaiser Wilhelm I. Sein Bild in der Geschichtsschreibung wurde stark von Bismarcks Darstellungen geprägt. So stark, dass das Deutsche Reich von 1871 häufig bis in die Schulbücher hinein als Bismarckreich bezeichnet wurde. Die beiden Dissertationen zeigen anhand einer tief in die Entwicklung des 19. Jahrhunderts hineinreichenden Analyse der Quellen, dass dies zu einseitig ist und dass die Persönlichkeit Wilhelms I. und das Verhältnis von Wilhelm und Bismarck neu zu bewerten sind. Sie nehmen anhand der Quellen, die im Geheimen Staatsarchiv preußischer Kulturbesitz in signifikantem Umfang verwahrt werden, dezidiert eine monarchische Perspektive ein. Wilhelm-Quellen erzählen Wilhelm-Geschichte und so zeichnen sie ein neues Bild des bisher von der Forschung in Bismarcks Schatten gestellten Kaiser. Ich bin sehr gespannt auf Ihre Kurzvorträge und die sich daran anschließende Diskussion. Die Diskussion heute, aber auch die weitere Diskussion in der Geschichtswissenschaft, denn die wird es mit Sicherheit bei einer solchen Neubewertung geben. In die Feuilletons der Zeitungen haben es die Dissertationen bereits geschafft. Dies zeigt auch, wie das heutige Interesse an unserer Veranstaltung, dass das Thema die Menschen interessiert. Auch solche, die sich sonst vielleicht nicht mit den Geschichtsforschungsergebnissen näher beschäftigen. Bevor wir inhaltlich tiefer einsteigen und ich das Wort an Frau Amelie Große von der BBHW übergebe, gestatten Sie mir noch ein, zwei Sätze zum Netzwerk HIKO 21, dessen Mitglieder die drei Autorinnen sind. Das Netzwerk ist ein aktiver Verbund junger HistorikerInnen, das der Förderung junger Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen dient, die zur Berlin-Brandenburg-preußischen Geschichte forschen. Der Verbund ruht auf drei Säulen. Als erste und wichtigste Säule stehen die Publikationen der Historischen Kommission, auch den Netzwerkerinnen und Netzwerkern für die Veröffentlichung ihrer Forschungsergebnisse zur Verfügung. Mehrere Bücher sind in den letzten Jahren schon aus dem Kreis von HIKO 21 in den Reihen der HIKO erschienen. Zweitens werden Tagungen und Workshops angeboten und das heißt auch, dass die Mitglieder von HIKO 21 selbst aktiv an der Gestaltung der Workshops und Tagungen, die wir regelmäßig anbieten, eben eingebunden sind. Sie nehmen nicht nur daran teil, sondern sie sind eben wesentlicher Teil auch der Planungsgruppen, die hinter diesen Programmen stehen. Und drittens ist der HIKO 21 Nachwuchspreis Bestandteil des Programms. Erfolgreiche Bewerbungen um den HIKO 21 Nachwuchspreis werden in der Regel dann in einer Abendveranstaltung vorgestellt und auch Jan Markert war unser Preisträger im Rahmen von HIKO 21 und ich freue mich ganz besonders, dass er mit seinen Forschungen ebenso wie die beiden anderen dazu beiträgt, gängige Forschungsbilder quellengesättigt zu hinterfragen und festgefügte Narrative aufzubrechen. Ich möchte nicht schließen, ohne zunächst allen Mitwirkenden, die heute für das Gelingen des Abends beigetragen haben und noch beitragen werden, ganz herzlich danken. Das ist vor allen Dingen natürlich das Zentrum Preußen Berlin der BBAW, aber auch die Geschäftsstelle der Historischen Kommission, die den Abend gemeinsam vorbereitet haben. Und ich möchte jetzt gerne Frau Dr. Annelie Große vom Forschungsvorhaben Anpassungsstrategien der späten mitteleuropäischen Monarchien am preußischen Beispiel von 1786 bis 1918 das Wort übergeben. Frau Große.
Danke, Frau Hörold. Am 18. Oktober 1861 krönten sich die historischen Akteure unseres heutigen Abends in einer feierlichen Zeremonie in der Königsberger Schlosskirche zu König und Königin von Preußen. Dieser symbolischen Vergegenwärtigung des Gottesgnadentums war ein mehrmonatiger Konflikt zwischen dem bereits Anfang 1861 ins Amt gekommenen Wilhelm I. und seinen liberalen Ministern vorangegangen. Wilhelm wollte sich ursprünglich nach feudalistischer Manier von den Ständen seines Reiches huldigen lassen, was den Ministern in einer konstitutionellen Monarchie, wie sie das Königreich Preußen nun mal seit 1848 war, nicht mehr legitim erschien. Die Krönung anstelle der Huldigung war schließlich ein Kompromiss, um eine größere Staatskrise zu verhindern. Die Minister hatten bereits mit Rücktritt gedroht. Ein Kompromiss, mit dem Wilhelm am Ende des Tages sehr zufrieden war. Die Feierlichkeit des sakralen Aktes in der kerzenerleuchteten Königsberger Schlosskirche berührte ihn sichtlich. Die Autoren und die Autorinnen, die heute miteinander und mit ihnen über das preußische Königs- und spätere deutsche Kaiserpaar Wilhelm I. und Augusta ins Gespräch kommen wollen, messen diesem Akt auf unterschiedliche Weise Bedeutung zu. Jan Markert hebt seine politische Dimension hervor. Frank Stärkenburg unterstreicht Wilhelms Instrumentalisierung des Zeremoniells für seine Selbstdarstellung als Herrscher von Gottes Gnaden. Susanne Bauer weiß über Augustas Einflussnahme auf die Gestaltung der Feierlichkeiten zu berichten. Die Königin konzipierte den Ablauf der Feierlichkeiten in der Kirche, schlug ihrem Gatten die Geistlichen für die Durchführung der Festelemente sowie die zu singenden Lieder vor. Alle drei heute hier zu diskutierenden neuen Bücher zu Wilhelm I. und Augusta eint jedoch, dass Sie diesen beiden Gestalten der deutschen Geschichte, und hier verwende ich einen Begriff der Soziologie, Agency geben, Handlungsfähigkeit. Dass Wilhelm und Augusta Agency hatten, zeigt sich nicht nur bei der Gestaltung ihrer Krönung. In vielen politischen und höfischen Vorgängen, die sich in den Akten des Geheimen Staatsarchivs in Dahlem nachverfolgen lassen, findet sich Wilhelms markante Handschrift am Rand von Berichten oder in Handschreiben an Minister und Hofchargen. Augustas Anweisungen sind in der behördlichen Überlieferung etwas rarer gesät. Dafür aber ist ihre Korrespondenz mit Wilhelm voll von Vorschlägen und Meinungsäußerungen. In der Forschungsstelle zu den Praktiken der Monarchie, insbesondere der preußischen im 19. Jahrhundert, die hier im Haus sitzt und täglich mit dieser Überlieferung umgeht, begegnen wir dem Entscheidungswillen dieses Monarchenpaares immer wieder und wissen um seine Besonderheit im Vergleich zu den anderen preußischen Monarchen und Monarchengattinnen des 19. Jahrhunderts. Als Arbeitsstellenleiterin dieser Forschungsstelle zu den Praktiken der Monarchie des 19. Jahrhunderts heiße ich Sie, liebes Publikum, liebe Mitglieder der HIKO, zu Berlin, liebe Autoren, liebe Autorin und liebe Diskutantin, recht herzlich willkommen. Es ist mir eine besondere Freude, dass die drei Monographien zu Wilhelm und Augusta heute an diesem Ort vor einem so zahlreichen Publikum präsentiert werden. Unser Akademievorhaben, das unter der wissenschaftlichen Leitung von Professor Wolfgang Neugebauer und Professor Monika Wienfurt steht, durfte die drei Arbeiten in ihrer Entstehungsphase begleiten. Und wir sehen es natürlich sehr gern, dass der Forschung zur preußischen Monarchie des 19. Jahrhunderts durch diese Arbeiten neue Impulse gegeben werden. Bevor ich uns nun allen einen anregenden Abend wünsche, möchte ich mich noch bedanken. Und zwar bei der Historischen Kommission zu Berlin und ihrer Vorsitzenden Professor Ulrike Hörold, die diese Buchpräsentation zusammen mit unserem Akademienvorhaben veranstaltet. Und insbesondere natürlich bei der Geschäftsführerin der Historischen Kommission, Frau Ellen Franke, ohne deren großartiges Organisationstalent es nicht so geworden wäre, wie es hoffentlich wird an diesem Abend. Vielen Dank. Nun gebe ich aber das Wort an Herrn Daniel Stienen, den Moderator unseres heutigen Abends, und wünsche Ihnen eine gute Veranstaltung mit vielen neuen und interessanten Einblicken zu Wilhelm I. und Augusta und natürlich nicht zuletzt zur politischen Kultur der Monarchie im 19. Jahrhundert. Viel Vergnügen.
Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, dann darf ich Sie herzlich begrüßen. Mein Name ist Daniel Stienen und ich darf Sie durch den weiteren Abend begleiten. Vor vielen, vielen Jahren einmal kam ein englischer Politiker im britischen Oberhaus zu der folgenden Beobachtung über die Historikerzunft. Er sagte sinngemäß, die Historikerinnen und Historiker verdienen ihren Lebensunterhalt in der Regel nicht damit, dass sie den Leuten auf der Straße bestätigen, was diese ohnehin schon die ganze Zeit für die historische Wahrheit gehalten haben. Sondern die Historiker machen das genaue Gegenteil. Sie erklären den bisherigen Wissensstand für falsch und dass eigentlich alles ganz anders war. So oder so ähnlich verhält es sich mit den drei Büchern, über die wir heute Abend sprechen wollen. Sie sind dazu geeignet, das Bild, das wir uns bislang vom ersten deutschen Kaiser Wilhelm I. und seiner Gattin Augusta gemacht haben, nachhaltig zu verändern, womöglich sogar zu erschüttern. Frau Hörold hat das bereits gesagt und das möchte ich auch noch einmal unterstreichen. Wilhelm I., so das landläufige Bild, war, jedenfalls in seiner zweiten Lebenshälfte, ein freundlicher älterer Herr mit Bart, der eigentlich gar nicht so gerne deutscher Kaiser werden wollte, weil er so sehr an seinem alten Preußen hing. Neben ihm stand seine Ehefrau Augusta quasi als eine streitsüchtige Xantippe, die den wankelmütigen und willensschwachen Wilhelm drohte, in gefährliche Richtungen zu lenken, zum Liberalismus etwa oder zu einer pro-katholischen Politik. Nur einer hat es geschafft, unter permanenter Aufbietung aller Kräfte Wilhelm dem Einfluss von Augusta zu entziehen und ihn in die richtige Bahn zu lenken, zur Reichseinigung nämlich. Und dieser jemand war, Sie ahnen es sicherlich, Otto von Bismarck. So jedenfalls Otto von Bismarck selber in seinen als Gedanken und Erinnerungen betitelten Memoiren. Dass Otto von Bismarcks Memoiren problembehaftet sind, das wussten schon die Zeitgenossen damals bei Erscheinen des Werkes. Und trotzdem hat sich dieses hier so in wenigen Worten und holzschnittartig zusammengefasste Bild von Wilhelm I. und Augusta in den nachfolgenden über 100 Jahren bis heute erhalten. Dass Wilhelm womöglich doch ganz gerne deutscher Kaiser wurde und dass Augusta vielleicht nicht nur gegen Bismarck opponierte, um der Opposition willen, darum soll es in den nächsten gut 2 Stunden gehen. Anlass geben uns 3 Bücher, 3 Quellen gesättigte Neuerscheinungen, das ist bereits gesagt worden, die alle 3 zusammengenommen auf über 1500 Seiten kommen. Jedenfalls freue ich mich, dass wir die 3 Autorinnen und Autoren für unser heutiges Podium haben gewinnen können. Und darüber hinaus, und das freut mich ganz besonders, eine Expertin für die preußische Geschichte, die das Ganze für uns einordnen wird. Und der Ablauf des heutigen Abends wird folgendermaßen aussehen. Zunächst werden die 3 Autorinnen und Autoren jeweils einen Vortrag halten. In ihm werden sie die zentralen Thesen ihrer Bücher darstellen. Anschließend werden wir hier 5 oben auf dem Podium über die Bücher diskutieren. Und für Sie als Publikum zur Information, wir 5 hier oben, wir kennen uns schon seit vielen Jahren und deshalb werden wir uns auch duzen. Also wundern Sie sich bitte nicht über den vertraulichen Ton. Und anschließend wird die Diskussion auch für Sie geöffnet werden. Das heißt, auch Sie können dann zahlreich Ihre Fragen stellen. Und so ungefähr um 20 Uhr herum wollen wir dann die Veranstaltung beschließen. Und das gibt Ihnen dann noch einmal die Gelegenheit, eben drüben am Büchertisch vorbeizuschauen oder sich eben auch noch mit den Autoren zu unterhalten. Und die möchte ich Ihnen jetzt gerne vorstellen. Und ich gehe dabei nach der Reihenfolge der Vorträge vor. Da wäre zunächst einmal Jan Markert. Jan Markert studierte von 2011 bis 2017 Geschichte, Politikwissenschaft und europäische Ethnologie an der Universität Bamberg. Daran schloss sich ein Promotionsstudium zur politischen Biografie Wilhelms I. an, dessen Ergebnis er uns heute also auch präsentieren wird, und zwar an der Karl von Ossietzky Universität in Oldenburg bei Malte Rolf. Neben der jetzt vorliegenden Dissertationsschrift hat Jan Markert auch bereits diverse Aufsätze zum Thema veröffentlicht. Aktuell, und das heißt seit Herbst 2023, arbeitet Jan Markert auch weiterhin an diesem Thema. Und zwar arbeitete er an der Universität Trier an einer digitalen Edition der Briefe, die sich Wilhelm und seine Gattin Augusta miteinander geschrieben haben. Das Projekt wird geleitet von Christian Jansen und ist gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Unsere 2. Podiumsteilnehmerin in der Mitte ist Susanne Bauer. Susanne Bauer studierte historisch orientierte Kulturwissenschaften und Geschichte in Saarbrücken und Paris. An der Universität Trier wurde sie mit einer Arbeit über die Briefkommunikation der Kaiserin Augusta 1811 bis 1890 promoviert. Wiederum ein Projekt geleitet von Christian Jansen und gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Das heißt, Sie sehen hier gewisse Muster, die sich auftun. Und seit 2023 arbeitet sie hier im Hause an der Akademie der Wissenschaften, und zwar in dem bereits erwähnten Akademienvorhaben Anpassungsstrategien der späten mitteleuropäischen Monarchie oder auch kürzer Praktiken der Monarchie. Der 3. Podiumsteilnehmer ist Frank Sterkenburg. Frank Sterkenburg hat Geschichte und Militärgeschichte in Amsterdam studiert. In Großbritannien wurde er an der Universität von Warwick mit dem Projekt zu Kaiser Wilhelm I. promoviert, das er uns hier also heute vorstellen wird. Seit 2019 ist er an der Universität von Utrecht tätig, zunächst als Lecturer, inzwischen als Assistant Professor. Und auch er hat schon verschiedentlich zu seinem Thema publiziert. Und nächsten Monat wird ein von ihm mit herausgegebener Sammelband erscheinen über Modernisierungsprozesse der Monarchien in Deutschland, Österreich, Ungarn und Russland im 19. Jahrhundert. Und aktuell arbeitet er außerdem an einer neuen Geschichte der Kanzlerdemokratie von Konrad Adenauer bis Olaf Scholz. Also Sie sehen, ein hervorragender Kenner der deutschen Geschichte, nicht nur des 19., sondern auch des 20. Jahrhunderts. Unsere 4. Podiumsteilnehmerin, Bärbel Holz, hier in diesem Hause vorstellen zu wollen, hieße Eulen nach Athen zu tragen, denn sie ist der Akademie der Wissenschaften bereits seit über 30 Jahren verbunden, 25 Jahre davon als Arbeitsstellenleiterin. Nach Studium und Promotion drüben in der Humboldt-Universität wechselte sie nämlich 1994 hierher an die Akademie und hat seitdem in den 3 großen Forschungs- und Editionsvorhaben zur preußischen Geschichte mitgewirkt, die hier seitdem angeschoben wurden. Zunächst die Protokolle des preußischen Staatsministeriums, ein Werk, das, glaube ich, uns allen hier vorne bei unserer Forschung enorm geholfen hat. Dann das Vorhaben Preußen als Kulturstaat und zuletzt das aktuell laufende Vorhaben, die bereits erwähnten Anpassungsstrategien der Monarchie. Und in all den Jahren, das werden Sie sich denken können, sind natürlich zahllose Publikationen zustande gekommen, die alle aufzuzählen. Das wäre eine eigene Abendveranstaltung. Ich will lediglich mit Blick auf unseren heutigen Abend eine erwähnen, nämlich den zusammen mit Wolfgang Neugebauer und Monika Wienfort vor 2 Jahren herausgegebenen Sammelband »Der preußische Hof und die Monarchien in Europa«. Überdies ist sie nicht nur dem Akademienvorhaben Praktiken der Monarchie verbunden, von dem Sie bereits gehört haben, sondern auch der anderen Veranstalterin des heutigen Abends, der Historischen Kommission zu Berlin, deren Mitglied sie ist. Sie ist übrigens auch Mitglied und da auch im Vorstand der Preußischen Historischen Kommission. Kurzum, wir hätten uns kaum jemand Besseres wünschen können für die drei Projekte, die wir hier heute vorstellen wollen zur Kommentierung. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, das sind also die vier Podiumsgäste unseres heutigen Abends und ich darf nun dir, Jan, das Wort übergeben und dich bitten, den Anfang zu machen mit deinem Vortrag, nicht jedoch ohne Sie, meine Damen und Herren, auch nochmal um Applaus zu bitten. Vielen Dank.
Ja, lieber Daniel, vielen Dank für die freundliche Vorstellung. Auch ich möchte mich herzlich bei der Historischen Kommission und der Akademie der Wissenschaften bedanken, dass sie heute Abend meinen beiden Partners in Crime und mir diese öffentliche Bühne gewährt. Und last but not least möchte ich mich bei Ihnen bedanken, dem Publikum, das so zahlreich erschienen ist und vor allem bei diesem sehr, sehr schönen Freitagabendwetter. Und dieses Publikumsinteresse ist jetzt nicht nur mit Blick auf das Wetter ein bisschen überraschend, sondern eben auch mit Blick auf das Thema, was wir heute Abend besprechen wollen. Denn der erste deutsche Kaiser, Wilhelm I., den wir hier in seiner weißbärtigen Pracht sehen, der ist im kulturellen Gedächtnis Deutschlands eigentlich weitgehend vergessen. Zwar deckt das Leben dieses noch 1797 geborenen Monarchen fast das gesamte 19. Jahrhundert ab. Um das mal ein bisschen darzustellen, zu seinen Taufpaten zählten die noch lebenden Brüder Friedrichs II., des Großen, unter dessen Herrschaft sich das kleine Preußen immerhin in die Riege der europäischen Großmächte gedrängt hatte. Und als Wilhelm dann 1888 im Alter von fast 91 Jahren verstarb, da stand an seinem Totenbett sein Enkel und späterer Nachfolger, Wilhelm II., bekanntermaßen der letzte König von Preußen und deutsche Kaiser. Also obgleich Wilhelm I. die Epochen des Aufstiegs und des Niedergangs der Hohenzollernmonarchie verbindet, gilt er bestenfalls als historische Nebenfigur. Da er erst im Alter von immerhin 63 stattlichen Jahren den Königsthron bestieg, stand er auf der politischen Bühne in Berlin eben lange Zeit lediglich in den nachgerückten Reihen, hinter seinem Vater Friedrich Wilhelm III. Und dann hinter seinem Bruder Friedrich Wilhelm IV. Vor allem aber steht dieser Herrscher bis heute im Schatten eben jenes Mannes, den er 1862 zum preußischen Ministerpräsidenten ernannte, Otto von Bismarck. Wilhelms immerhin etwa 30-jährige Herrschaftszeit gilt als sogenannte Ära Bismarck. Und der Staat, über den er herrschte, gilt als angebliches Bismarck-Reich. Einige werden jetzt vielleicht denken, dieses Narrativ, das hat doch irgendwie seine Berechtigung. Immerhin soll Wilhelm ja mal geklagt haben, es sei nicht leicht, unter Bismarck Kaiser zu sein. Aber dieses angebliche Zitat, das Sie in jedem Buch über Wilhelm finden, wurde dem Herrscher erst 10 Jahre nach seinem Tod in den Mund gelegt. Und allgemein muss sich die Geschichtswissenschaft bis heute den Vorwurf gefallen lassen, dass sie Narrative kolportiert, die einer kritischen Quellenarbeit schlichtweg nicht standhalten. Denn Bismarck-Quellen erzählen Bismarck-Geschichten. Wenn der sogenannte eiserne Kanzler berichtet, dass er seinem kaiserlichen Dienstherrn wiederholt seinen politischen Willen aufgezwungen haben will, dann ist die einzige Quelle, die diese Erzählung stützt, zufälligerweise meist Bismarck selbst. Aber die sprichwörtlichen Berge an Quellen, hier sehen Sie einige, gedruckt wie ungedruckt, die ich im Rahmen meiner Promotion recherchieren und auswerten konnte und von denen eben nicht wenige der Forschung bislang unbekannt waren, also ich habe sie nicht neu entdeckt, aber eben neu recherchiert, erzählen eine ganz andere Geschichte von Reichsgründung und Kaiserreich. Etwa 9310 dieser neu recherchierten Archivquellen, die stammen aus Wilhelms Feder und etwa doppelt so viele wurden von seiner Umgebung und politischen Beobachtern am Berliner Hof verfasst. Denn ich wollte eben bewusst vermeiden, nur mit Hilfe von Wilhelm-Quellen eine Wilhelm-Geschichte zu schreiben. Gleichzeitig möchte ich aber Ihnen betonen, dass diese Quellen auch gerne ganz anders interpretiert werden können. Mir ist bewusst, dass meine steilen Thesen nicht jeden überzeugen mögen. Aber wie langweilig und vor allem wie erkenntnisarm wäre unser Fach, wenn wir tradierte Geschichtsbilder nicht hin und wieder hinterfragen und vielleicht sogar revidieren würden. Aber in meinem Buch geht es eben nicht nur darum, ein Bismarck-gläubiges Geschichtsbild zu dekonstruieren. In einem Beispiel der Kaiserbiografie möchte ich auch ein neues Licht auf die Erfahrungshorizonte und Handlungsspielräume gekrönter Häupter in Europa werfen. Wenn sich Historiker dem Themenfeld Monarchie widmen, dann tun sie das heutzutage meist aus kulturgeschichtlicher Perspektive. Das ist ein mehr als legitimer Forschungsansatz. Aber er kann eben leicht dazu führen, monarchischen Akteuren und Strukturen eine vor allem zeremonielle oder repräsentative Qualität zuzuschreiben. Aber die Herrscher des 19. Jahrhunderts, die waren keine bloßen Grüßauguste. Sie waren immer Teil des politischen Entscheidungsprozesses und nicht selten standen sie, wie Wilhelm, im Zentrum dieses Prozesses. Und gleichzeitig gibt die Monarchieperspektive auch neue Antworten auf die alte Frage, wie normal oder besonders Preußen und das Kaiserreich im historischen Vergleich waren. So viel möchte ich sagen, einen Demokraten auf dem Königsthron gab es jedenfalls in keiner europäischen Monarchie. Aber erlauben Sie mir nun bitte, meine Forschung in Form von 5 sehr kurzen Thesen zusammenzufassen. Erstens möchte ich betonen, dass Wilhelms Leben und Herrschaft nicht allein in einem preußischen oder deutschen Rahmen betrachtet werden können, vielmehr muss eben ein europäisch-dynastischer Rahmen angewendet werden. Denn wie alle gekrönten Häupter seiner Zeit war auch Wilhelm Zeit seines Lebens unfreiwilliger Teilnehmer eines fürstlichen Wettrennens. Und zwar ein Rennen gegen den Delegitimierungsprozess monarchischer Herrschaft. Die Umwälzung im Zuge der Französischen Revolution hatten die traditionellen Eliten vor bis dato ungekannte Herausforderungen gestellt. Kein Mitglied des dynastischen Familienkartells konnte es sich leisten, dieses Rennen zu verlieren, damit den Thron oder schlimmstenfalls gar den eigenen Kopf zu riskieren. Deshalb mussten sie neue Legitimierungsstrategien finden, um ihre Herrschaft gegenüber ihren politisch emanzipierten Untertanen zu rechtfertigen. Sie konnten versuchen, die Monarchie auf einer performativen Inszenierungsebene durch öffentliche Autorität und Popularität oder durch eine konstitutionelle wie nationale Politik neu zu festigen. Eine solche Strategie ging jedoch unweigerlich mit einer strukturellen Machtverschiebung in Richtung Öffentlichkeit einher. Und kaum ein Monarch war freiwillig bereit, sich seine Macht durch eine geschriebene Verfassung beschneiden zu lassen. Aber unter dem Druck revolutionärer Ereignisse und Bedrohung sahen sich bis zum Vorabend des Ersten Weltkriegs nahezu alle Fürsten in Europa gezwungen, ihren Untertanen Zugeständnisse zu machen. Zweitens argumentiere ich, dass Wilhelm in diesem fürstlichen Rennen als historischer Sonderfall bewertet werden muss. Als zweitgeborener Königssohn war ihm das Herrscherschicksal nicht in die Wiege gelegt worden. Aber da die Ehe seines älteren Bruders Friedrich Wilhelm IV., den wir hier sehen, kinderlos blieb, rückte der nur 2 Jahre jüngere Wilhelm schnell von der hinteren in die zweite Reihe der Hohenzollernmonarchie vor. Und als Thronfolger war er mehr als bereit, seine dynastische Sonderstellung zu nutzen, um Einfluss auf die preußische Politik zu nehmen. Dieses Recht beanspruchte er, da er überzeugt war, dass die Monarchie durch eine allgemeine Revolutionsverschwörung bedroht sei. Und er warf seinem älteren Bruder vor, dieser Umsturzgefahr von unten sogar ungewollt Vorschub zu leisten. Denn Friedrich Wilhelm IV. Versuchte, den Absolutismus in Preußen durch eine öffentlichkeitsorientierte Herrschaftspraxis neu zu legitimieren. Diese königliche Reformpolitik scheiterte jedoch wiederholt an Wilhelms systematischer Thronfolgeopposition. Durch diese Opposition beschädigte er nicht nur sein eigenes öffentliches Standing, sondern auch das von König und Dynastie. Letztendlich konnte Wilhelm nicht jene essentielle Aufgabe erfüllen, die unausgesprochen von jedem Thronerben erwartet wurde, und zwar die Wandlungs- und damit Zukunftsfähigkeit der Monarchie zu verkörpern. Dem späteren Kaiser muss deshalb auf dem langen Weg nach 1848 eine alles andere als geringe Verantwortung attestiert werden. Und allgemein möchte ich betonen, dass die Geschichte der Herrschaft Friedrich Wilhelms IV. Nicht ohne Wilhelm I. geschrieben werden kann. Denn bereits in den 2 Jahrzehnten, als er am Berliner Hof lediglich in der 2. Reihe stand, drängte der spätere Kaiser systematisch in das Zentrum des politischen Entscheidungsprozesses. Drittens möchte ich den Zäsurcharakter der Revolution von 1848-49 betonen. Für Wilhelm, für Preußen und für Deutschland. Wenn man überhaupt von einer gescheiterten Revolution sprechen möchte, dann kann dieses Etikett lediglich mit Blick auf ihre kurzfristige Nachgeschichte verwendet werden. Denn langfristig änderten sich der Charakter und die Funktion monarchischer Herrschaft nach 1848 fundamental. Wilhelm erlebte diese Revolution nicht allein als politische, sondern auch als physische Bedrohung. Er musste aus Berlin fliehen. Und dieses Revolutionstrauma sollte ihn Zeit seines Lebens maßgeblich prägen. Denn hier, 1848-49, muss die Genesis der monarchischen Agenda des ersten Hohenzollernkaisers verortet werden. Und obgleich Wilhelm diese Agenda nicht in einer Quelle, also einem Brief oder einer Denkschrift zu Papier brachte, erlaubt die systematische Analyse seines Schrifttums, seines sehr, sehr umfangreichen Schrifttums, nach 1848 das Urteil, dass diese Agenda bis zu ihrer Realisierung in den späten 1860er Jahren in Form der Reichsgründung kohärent, konsistent und persistent blieb. Wilhelm hatte erkannt, dass dynastische Machtpolitik neuen Regeln folgen musste, dass die Krone eben nicht mehr gegen den Widerstand der Öffentlichkeit regieren konnte, dass sie vielmehr durch eine populäre Politik überzeugen musste. Im Inneren, da sollte der von ihm vor 1848 aktiv bekämpfte Konstitutionalismus die Monarchie neu stabilisieren, sollte die Öffentlichkeit als politischen Entscheidungsfaktor in den Staat integrieren und gleichzeitig Forderungen nach Demokratie und Parlamentarismus kanalisieren. Es war allerdings, um eine vierte These zu formulieren, die durch die Revolution neu aufgeworfene deutsche Frage, in der Wilhelm die entscheidende Möglichkeit sah, den Thron zu stärken, sollte es gelingen, Preußen an die Spitze eines geeinten deutschen Nationalstaats zu führen. Eine preußische und monarchische Lösung der deutschen Frage. Ein dynastisches Hijacking der Nationalbewegung. Hier muss Wilhelms langfristige politische Agenda im Nachmärz verortet werden. Er war kein Nationalist, das möchte ich betonen. Er betrachtete die nationale Frage vielmehr allein als Mittel zum Zweck des Machtgewinns und Machterhalts der Monarchie. Wilhelm argumentierte in zahlreichen Briefen, dass auch Preußen auf der Welle des Nationalismus reiten müsse. Nur dann könne der Berliner Hof erfolgreich versuchen, diese revolutionäre Ideologie in konservative Bahnen zu lenken, um eben einen demokratischen Umsturz von unten zu verhindern. Und gleichzeitig bot ihm die nationale Politikebene auch für die Krone einen neuen Legitimierungsquell. Die Nationalisierung der Monarchie konnte auch zu einer Monarchisierung der Nation führen. Und dann bestand für ihn die Chance, die Anhänger der deutschen Nationalbewegung in loyale Untertanen der preußischen Krone zu verwandeln. Wilhelm formulierte diese Nationalisierungsstrategie lange, bevor Bismarck das politische Thema Deutschland überhaupt erst entdeckt hatte. Und wenn der spätere Kanzler in den 1860er Jahren von einer Revolution von oben sprach, dann redete er seinem königlichen Herrn lediglich nach dem Mund. Denn, um zu meiner fünften und letzten These zu kommen, muss Wilhelms Herrschaft als persönliches Regiment charakterisiert werden. Ich weiß, das ist ein bedeutungsschwerer Begriff, der meist mit der Herrschaft Wilhelms II. In Verbindung gebracht wird. Aber er findet sich bereits in den zeitgenössischen Quellen der Herrschaft Wilhelms I. Gegen seinen Willen konnte kein Minister, kein Ministerpräsident und kein Kanzler eine eigenständige Politik verfolgen. Qua seiner monarchischen Richtlinienkompetenz definierte Wilhelm persönlich die Ziele der Innen- und Außenpolitik. Und die Minister mussten dieser allerhöchsten Agenda entgegenarbeiten. Wer dies nicht tat, wer die von Wilhelm definierten roten Linien überschritt, der wurde einfach entlassen. Und so erging es vielen Ministern. Bismarcks Erfolgsstrategie bestand darin, sich dem persönlichen Regiment ohne Wenn und Aber unterzuordnen. Und diese Strategie erlaubte ihm, langfristig das allerhöchste Vertrauen und nur dadurch Einfluss zu gewinnen. Auf dieser institutionalisierten Zwei-Mann-Ebene von Kaiser und Kanzler wurde Wilhelms persönliches Regiment auch in den ersten deutschen Nationalstaat getragen, wie Frank Stärkenburg später noch erzählen wird. Bis zu seinem Tod gelang es Wilhelm sogar, die Krongewalt durch seine monarchische und nationale Autorität und Popularität systematisch auszubauen. Und bereits früh begann er, seinen Enkel Wilhelm II. Gezielt als Nachfolger aufzubauen. Zwar kann Wilhelm I. nicht für die deutsche Politik nach seinem Tod verantwortlich gemacht werden, aber von einer Mitverantwortung für das politische Profil Wilhelms II. Kann er nicht freigesprochen werden. Und er schuf die Herrschaftsstrukturen, die es dem letzten Hohenzollern-Kaiser erlauben sollten, Deutschland in die Katastrophe des Ersten Weltkriegs zu führen. Der kleindeutsche Nationalstaat, der auch den Untergang der Monarchie überleben sollte, ist untrennbar mit der Biografie Wilhelms I. verbunden. Das politische System der Hohenzollernmonarchie unter diesem Herrscher war nicht nur dem Namen nach ein Königreich, nach 1871 auch ein Kaiserreich. Ein Bismarckreich hat es hingegen langlebiger Legenden nie gegeben. Aber kann Wilhelm deshalb auch als Reichsgründer bezeichnet werden, wie es immerhin auf meinem Buchcover steht? Dieser Titel, muss ich voranstellen, besitzt eigentlich mehr mythologische Qualität denn wissenschaftliches Definitionspotenzial. Und den einen Reichsgründer, also der Deutschland quasi im Alleingang geeint haben soll, den hat es nie gegeben. Aber als Rollenbeschreibung kann dieser Titel Reichsgründer durchaus auf mehrere Akteure verwendet werden, die nach 1848 in Regierungen, Öffentlichkeit, Militär und Parlamenten die strukturellen Bahnen in Richtung Reichsgründung legten. Ein solcher Reichsgründer am Berliner Hof hieß Otto von Bismarck. Ein anderer hieß Wilhelm I. Aber die Quellen legen nahe, dass der Anteil des Kaisers am Reichsgründungsprozess insgesamt gewichtiger ausfiel als der des Kanzlers. Gleichwohl möchte ich abschließend noch einmal deutlich betonen, dass dieser Monarch sein eigenes sowie das gesamte Schicksal der Hohenzollern-Dynastie allein deshalb auf Gedeih und Verderb mit der deutschen Frage verband, da er sich durch Revolutionserfahrung, Revolutionstrauma und Revolutionsparanoia dazu genötigt sah. Am Anfang des ersten deutschen Nationalstaats standen daher weder Wilhelm noch Bismarck. Am Anfang war doch eine Revolution. Und mit diesen Schlussworten möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und übergebe das Wort an Susanne Bauer, die Ihnen von der deutschen First Lady, der Kaiserin, an Wilhelms Seite erzählen wird. Haben Sie vielen Dank.
Augusta war preußische Königin und deutsche Kaiserin an der Seite Wilhelms I. Aber was bedeutet das eigentlich konkret? Welche Aufgaben und Verpflichtungen, welche Handlungsmöglichkeiten und Grenzen waren mit diesem Amt verbunden? Die Rolle des Monarchen ist klar definiert. Aber die Rolle seiner Ehefrau ist für das 19. Jahrhundert noch erstaunlich wenig erforscht. Es stellt sich also ganz allgemein die Frage nach der Rolle und den Handlungsspielräumen einer Königin und Kaiserin und ganz speziell nach denen Augustas. Zu Augusta gibt es bis heute keine wissenschaftliche Biografie. In Überblickswerken zur preußischen oder deutschen Geschichte taucht sie, wenn überhaupt, mal in einem Nebensatz auf. Aber eine Unbekannte ist sie nicht. Die Wahrnehmung Augustas ist bis heute stark durch Otto von Bismarck geprägt. In seinen Gedanken und Erinnerungen heißt es, er habe in Augusta den Gegner erkennen müssen, welcher, Zitat, meine Fähigkeit zu vertreten, was ich für meine Pflicht hielt und meine Nerven auf die schwerste Probe im Leben gestellt hat, Zitat Ende. Bismarcks Memoiren enthalten zahlreiche Anekdoten über Augusta. Alle sind sie negativ konnotiert. Wie nähert man sich nun also dieser Frau, die es geschafft hat, den preußischen Ministerpräsidenten und Reichskanzler so auf die Palme zu bringen? Meine Antwort lautet Briefe. Briefkommunikation bildete einen zentralen Bestandteil im Leben und Wirken Augustas. Von ihrem 4. Lebensjahr an bis wenige Tage vor ihrem Tod verfasste und empfing sie zehntausende Briefe. Mit jeder neuen Position, als preußische Prinzessin, Thronfolgerin, preußische Königin und deutsche Kaiserin, erweiterte sich der Kreis ihrer Korrespondenzpartnerinnen und Partner. Augusta unterhielt Briefkontakte zu den bedeutendsten Persönlichkeiten ihrer Zeit aus Politik, Diplomatie, Militär, Wissenschaft und Kultur. Ihr Briefnetzwerk erstreckte sich dabei von Frankreich bis Russland, von Schweden bis Griechenland, auf weite Teile Europas und vereinzelt auch darüber hinaus. So viele Briefe und bisher sind lediglich 6% davon aus ihrem Nachlass ediert. Ich habe daher einmal deutschlandweit in Archiven, Bibliotheken und Museen nach Briefen an und von Augusta recherchiert und konnte insgesamt 22.096 Briefe mit 489 Briefpartnerinnen und Partnern ermitteln. Und das ist nur eine Mindestanzahl ihrer Briefe, denn Augusta hat zu Lebzeiten bereits zahlreiche Briefe vernichtet, weitere sind im Zuge des Krieges verloren gegangen. Alle 22.000 Briefe habe ich in einer Datenbank verzeichnet und in meinem Buch quantitativ und in weiten Teilen auch qualitativ ausgewertet. Damit lässt sich nun also nachvollziehen, mit wem Augusta korrespondierte, wann, über welchen Zeitraum und natürlich worüber geschrieben wurde. Und so lässt sich auch nachvollziehen, mit welchen Themen und Aufgaben Augusta beschäftigt war, wo sie sich einmischte, wie ihr Alltag aussah, wie sie also ihr Amt als Königin, Kaiserin ausübte. Ich wollte hier ganz bewusst über die enge politikgeschichtliche Perspektive hinausgehen und den Blick um eine kulturgeschichtliche Perspektive erweitern. Mich interessieren Augustas Kommunikation, ihre Netzwerke, ihr Dienstalltag und ich werfe einen Blick auf bisher vernachlässigte politische Nebenschauplätze. Denn preußische Geschichte ist nicht nur Tagespolitik, die einfach systembedingt ausschließlich männlich dominiert war. Augusta war eine geborene Prinzessin von Sachsen-Weimar-Eisenach, gebildet. Johann Wolfgang von Goethe hat an ihrer Erziehung mitgewirkt und ihrem Ehemann intellektuell überlegen. Sie war politisch interessiert, las täglich mehrere Zeitungen aus dem In- und Ausland und entwickelte eigene Visionen für ihre neue Heimat Preußen. Augusta sah vor allem die Erziehung ihres Sohnes als Chance, den zukünftigen preußischen Monarchen nach ihren Vorstellungen zu formen und dadurch Einfluss auf die zukünftige Politik zu nehmen. Doch Friedrich III. Waren aufgrund seiner Krebserkrankung nur 99 Tage auf dem Thron vergönnt und Augustas Langzeitprojekt scheiterte. Augusta verfasste regelmäßig Denkschriften zur politischen Lage und zwar auf Wunsch ihres Ehemanns. Wilhelm fragte sie auch häufig nach ihren Ansichten, auch wenn die beiden nur selten politisch einer Meinung waren. Als preußische Königin war Augusta Chef zweier Regimenter. Sie nahm repräsentative Verpflichtungen, etwa bei Einweihungen, Jubiläen und Hoffesten wahr und widmete sich ihrer wohltätigen Arbeit. Und das hieß eben nicht, an einem Sonntag hübsch lächelnd mal ein Band durchzuschneiden. Sie gründete den Vaterländischen Frauenverein und viele weitere Organisationen mit dem Schwerpunkt Krankenpflege. Dabei war Augusta stark in die Personalpolitik und die Vereinssatzung involviert und zeigte vor Ort Präsenz in ihren Einrichtungen. Augusta verbrachte lediglich die Wintermonate in Berlin. Den Rest des Jahres reiste sie nach Koblenz, Baden-Baden, in ihre Heimat Weimar, zu Urlauben in die Schweiz und zu repräsentativen Besuchen nach England oder Österreich. Während sie monatelang außerhalb Berlins unterwegs war, musste sie ihren Verpflichtungen als Königin, Kaiserin aber weiterhin nachkommen. Also organisierte, koordinierte und delegierte Augusta per Brief. Augusta hatte ganz verschiedene Rollen, die sie vor allem durch ihre Briefkommunikation ausübte. Eine Auswahl stelle ich Ihnen nun genauer vor. Augusta, die Briefeschreiberin. Briefe spielten in Augustas Amtsausübung eine zentrale Rolle. Sie hatte täglich ein enormes Pensum an Schriftverkehr zu bewältigen. Einerseits die vertraute, regelmäßige Korrespondenz mit der Familie und mit Freunden, andererseits die dienstliche Korrespondenz mit Bittschriften, Dankschreiben und allerlei organisatorischem. Briefe schreiben war im 19. Jahrhundert eine Kunst für sich. Daher habe ich mich auch zu Beginn des Buches gefragt, wie schreibt man als Königin eigentlich Briefe und wie schreibt man Briefe an eine Königin? Das Briefpapier, die Gestaltung, die Anrede, was kostet ein Brief, wie lange ist er unterwegs und wie organisiert man überhaupt diese Flut an alltäglichen Briefen, sprich wie gestaltete sich Augustas Briefpraxis? Denn nur mit diesem Wissen lassen sich die Briefe auch verstehen und einordnen. Augusta war Netzwerkerin. Bereits kurz nach ihrer Hochzeit begann Augusta damit, sich ihr europaweites Briefnetzwerk aufzubauen, die Beziehung zu pflegen und ihr Netzwerk gezielt zu erweitern. Zunächst schrieb sie mit ihren Verwandten an den Fürstenhöfen in ganz Europa. Am preußischen Hof kam Augusta in den 1830er Jahren mit Wissenschaftlern, Kulturtätigen und Militärs in Kontakt. In den 1840er Jahren mit der Übernahme der Position als Thronfolgerin an der Seite ihres Mannes weitete sich ihr Briefnetzwerk dann auf Diplomaten und Staatsbedienstete aus. Mit dem Umzug nach Koblenz in den 1850er Jahren und dem Fokus auf karitativem Engagement kamen Kleriker und konfessionelle Vereine hinzu. Diese zahlreichen nationalen wie internationalen Kontakte nutzte Augusta, um Neuigkeiten und Meinungen unter anderem von Höfen, Gesandtschaften, Hauptquartieren, Parlamenten und Kirchengemeinden einzuholen. Diese Informationen leitete sie dann an andere Briefpartner, vor allem an ihren Ehemann, weiter. Augusta war Informantin und Vermittlerin. Und viele hätten nur allzu gerne gewusst, über was Augusta alles schrieb. Insbesondere Bismarck wurmte es, dass er keine Kenntnis von den Briefinhalten hatte. Ich zitiere. So schreibt sie Briefe an fremde Souveräne, an die Königin von England zum Beispiel, wovon sie ihrem Gemahle Mitteilung machen wird, der mir aber davon nichts sagt. Zitat Ende. Zum Schutz von Informationen griff Augusta in ihren Briefen daher auch auf Decknamen, Deckadressen und Codewörter zurück. Augusta war Ratgeberin des Königs. Mehrmals wöchentlich tauschte sich das Ehepaar per Brief aus und behandelte alle Themen, vom Wetter über die Verwandtschaft bis hin zur Tagespolitik. 1847 schrieb sie Wilhelm, ich zitiere, in dieser letzten wichtigen Zeit betrachte ich mich als das Organ, durch welches das mich ehrende Vertrauen so vieler achtbarer Personen verschiedener Stände, die ich über die wahre Lage der Dinge aufklären konnte. Zitat Ende. Augusta war Ansprechpartnerin für Einflusssuchende. Sie besaß zwar selbst keine politisch-institutionelle Entscheidungsgewalt, aber sie stand im Zentrum der Macht und hatte schriftlichen wie mündlichen Zugang zu allen Entscheidungsträgern. Menschen wandten sich an die Königin mit Bitt- und Gnadengesuchen oder mit konkreten Anliegen, damit sie beim König und beim Ministern für sie interveniere. Man traute ihr also zu bzw. erwartete es, dass sie Einfluss ausüben konnte. Und nicht zuletzt war Augusta selbst aktiv handelnde Königin, Kaiserin und Landesmutter. Sie intervenierte bei Stellenbesetzungen in Kirche und Diplomatie, war im Ordenswesen engagiert und sie wandte sich mit eigenen Ideen und Initiativen an den König und seine Minister. Ein konkretes Beispiel. Im Juni 1871 wollte Augusta eine Evaluierung des Militärsanitätswesens anstoßen. Sie schlug dem Kriegsminister Albrecht von Roon eine Kommission vor, die Missstände ermitteln und Reformen erarbeiten sollte. Roon wiegelte ab und verwies auf bereits intern geplante Evaluierungsmaßnahmen. Doch Augusta blieb hartnäckig. Im Oktober 1871 schrieb sie an den Kriegsminister, ich zitiere, aus allen diesen Gründen halte ich an meinem Vorschlag fest und ersuche Sie nochmals in Überlegung zu ziehen, ob nicht der bisher von Ihnen in Aussicht genommene Plan sowohl zeitraubender wie weitläufiger ist und weniger Aussicht auf gesicherte Resultate gewährt als die Berufung der von mir früher näher bezeichneten Kommission. Zitat Ende. Roon gab schließlich nach und ermöglichte die Einrichtung der geforderten Kommission. Damit war seine Arbeit jedoch noch nicht getan, da Augusta Berichte über den weiteren Fortgang dieser Angelegenheit von ihm erwartete. Es gibt genauso Beispiele, in denen Augusta mit Anliegen scheiterte. Der entscheidende Faktor war immer der König. Laut Bismarck war Wilhelm ein schwacher König, der seine Ehefrau gewähren ließ, um den häuslichen Frieden zu wahren. Unliebsame Entscheidungen des Königs führte Bismarck auf, Zitat, weibliche Bearbeitung zurück. Doch in den Quellen präsentiert sich eine engagiert argumentierende Königin und ein König, der nicht pauschal, sondern je nach Sachlage Entscheidungen fällte, mal für, mal gegen seine Ehefrau. Kommen wir zum Fazit. Augusta war eine Frau, die ihre Rolle als Königin Kaiserin aktiv und engagiert wahrnahm. Wenn sie netzwerkte, Ratschläge gab, bei Ministern intervenierte und Einfluss nahm, dann gehörte das nach ihrem Selbstverständnis zu ihrem Amt dazu. Doch viele Zeitgenossen störten sich an dieser aktiven Frau. Heinrich von Treitschke brachte in einem 1876 gehaltenen Vortrag über Königin Luise von Preußen das zeitgenössische Ideal der Fürstin auf den Punkt. Ich zitiere: Ganz deutsch, ganz preußisch gedacht ist das alte Sprichwort, dass jene Frau die Beste nennt, von der die Welt am wenigsten redet. Es ist der Prüfstein ihrer Frauenhoheit, dass sich so wenig sagen lässt von ihren Taten. Zitat Ende. Fürstinnen konnten politisch tätig sein. Aber sie mussten im Einklang mit ihren Ehemännern und möglichst im Hintergrund wirken. Doch genau das hat Augusta nicht getan. Sie war diskussionsfreudig und ordnete sich ihrem Ehemann nicht wie erwartet unter. Sie positionierte sich in vielen Belangen gegen die Regierungspolitik, stellte etwa den Kulturkampf oder die Notwendigkeit zur Kriegsführung 1866 in Frage. Und mit diesem unweiblichen und oppositionellen Verhalten stieß sie ihre Umgebung vor den Kopf. Während für Augusta Ratschläge und Interventionen also zu ihrem Amt gehörten, stellten sie für Bismarck eine Kompetenzüberschreitung dar. Augusta war ein Faktor, den er nicht kontrollieren oder ausschalten konnte. Durch Moritz Busch lancierte Bismarck eine Pressekampagne in der Zeitschrift Die Grenzboten, in der er ihre Politik im Unterrock anprangerte. Damit nicht genug. Er äußerte sich auch in seiner Umgebung, vor allem gegenüber Diplomaten, despektierlich über die Kaiserin. Bezüglich eines Kuraufenthalts kommentierte er, ich zitiere, sie braucht gar kein Bad, da sie leider sehr gesund ist. Zitat Ende. Und dem britischen Botschafter Odo Russell teilte er anlässlich einer Englandreise Augustas mit, I wish you would keep the Empress forever in England and never let her come back to Berlin. Es sind diese zahlreichen Zitate und Anekdoten, es ist vor allem Bismarcks Sichtweise auf Augusta, die bis heute ihr Bild prägen. Liest man ihre Briefe, ergibt sich ein weitaus differenzierteres Bild. Hier präsentiert sich keine Frau, die, so der Vorwurf Bismarcks, Opposition um der Opposition willen macht, sondern eine Frau, die eine Vision für Preußen hatte, die die Politik Bismarcks für gefährlich hielt, die überzeugt war, etwas unternehmen zu müssen. Und die Briefe zeigen eine Frau, die mit dem zeitgenössischen Frauenbild zu kämpfen hatte. Die immer wieder versuchte, sich mit den Erwartungen konform zu zeigen und dann doch scheiterte. 1848 wandte sich Fanny Lewald mit einem Anliegen an Augusta und erhielt die Antwort, ich zitiere, ich antworte Ihnen ganz einfach als Frau. Aber als solche mögen auch Sie die Schwierigkeit meiner Lage bedenken, welche kaum den Rat, geschweige denn die Handlung zulässt. Zitat Ende. Das ist die offizielle Antwort. Aber noch am gleichen Tag wandte sich Augusta an Wilhelm und setzte sich für Lewalds Anliegen ein. Denn Augusta war eben keine normale Frau. Sie war eine Prinzessin, Königin und Kaiserin. Und gegenüber ihren Kritikern hatte sie einen Trumpf im Ärmel. Als Königin hatte sie zwar selbst keine politisch-institutionelle Entscheidungsgewalt, aber sie hatte stets Zugang zum König. Mit seiner Unterstützung konnte sie zahlreiche Anliegen umsetzen. Denn trotz der vielen Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Königspaar hat Wilhelm Augusta in vielen Belangen wie der Erziehung der Kinder oder ihrem wohltätigen Engagement Freiheiten gewährt und sie mit in ihren Vorhaben, sei es bei Stellenbesetzung, der Ordenspolitik oder dem Kriegssanitätswesen unterstützt. Und so musste Bismarck bereits 1854 in Bezug auf Augusta feststellen, ich zitiere, die wirklichen Influenzen sind teils unabsetzbar. Vielen Dank.
So, meine Damen und Herren, auch von meinerseits herzlichen Dank erstens natürlich an die Historische Kommission zu Berlin, natürlich die Akademie der Wissenschaften, dass sie heute uns drei Autoren wieder da haben und natürlich auch an Daniel und Bärbel, dass sie heute mit uns auf dem Podium sitzen. Kommen wir jetzt quasi zum zweiten Teil von Wilhelm I. Als Wilhelm I., Kaiser Wilhelm I., am 9. März 1888 starb, sahen nicht wenige Zeitgenossen in das Verscheiden der Mann, den sie als die Verkörperung des monarchischen Regierungsforms schlechthin sahen, das Ende des 19. Jahrhunderts. Und tatsächlich war die Brucherfahrung des Todes Wilhelm I. größer als bei der Rücktritt von Otto von Bismarck als Reichskanzler zwei Jahre später, welche mehr mit Gelassenheit, wenn nicht Erleichterung wahrgenommen wurde, auch wenn dies qualitativ ein anderes Ereignis war. In der Forschung zum Deutschen Kaiserreich wird ein anderes Bild von Wilhelm I. zum Zeitpunkt seines Todes gegeben. Hier wird die öffentliche Anteilnahme an Wilhelms Tod damit erklärt, dass es um die Beliebtheit der Person des ersten deutschen Kaisers handelt. Die fast 91-jährige Monarch als liebenswürdiger alter Herr, aber im Grunde eine rückwärtsvergangene Nebenfigur. Stattdessen wurde Otto von Bismarck als der zentrale politische Akteur des frühen deutschen Kaiserreichs gesehen. Und erst nach dessen Rücktritt 1890 fing mit Wilhelm II. Die Entwicklung der Rolle des Kaisers als eine genuin nationalstaatliche Figur und politische Entscheidung der Instanz an. Nun, aus mehreren Gründen ist dieses Bild problematisch. Erstens bestätigt es der Bismarck-Mythos, welcher den Reichskanzler als der tatsächliche Reichsgründer sieht, der die Politik des Kaiserreiches lenkte und dominierte und in mehrere Bismarck-Biografien, wie die von Lothar Gall, Ernst Engelberg, Otto Pflanz und Jonathan Steinberg und in Master Narratives des Deutschen Kaiserreiches, wie die von Thomas Nippedey, Hans-Ulrich Wehle und Wolfgang G. Mommsen immer wiederholt wurde. Und zweitens lässt diese Darstellung Wilhelms als Verkörperung des alten Preußens eine Nostalgie intakt, welche in der Regierungszeit des ersten deutschen Kaisers eine vermeintliche gute alte Zeit sieht, die mit der wilhelminischen Zeitalter zu Ende ging. Ein Bild, das nicht zuletzt immer wieder in die popularisierende wie auch wissenschaftliche Geschichtsschreibung auftaucht. Und drittens wird hiermit die Langzeitentwicklung der Hohenzollernmonarchie als kaiserliche Monarchie weitgehend ausgeblendet und exklusiv mit der Person Wilhelms II. Verbunden. Und die geht vorbei an die Frage, welche Rolle Wilhelm I. spielte, spielen wollte und spielen konnte in die Etablierung des Kaiserreiches als monarchischen Nationalstaat. Immerhin ist es unwahrscheinlich, dass Wilhelms biografische Erfahrungen keinen Einfluss hatten auf seine Vorstellung, wie er seine Rolle als Monarch gestalten wollte. Und tatsächlich, mittlerweile hat Jan Marke, Sie haben das soeben gehört, überzeugend gezeigt, dass die Erfahrung von 1848 Wilhelm dazu brachte, die deutsche Einigung unter Preußens Führung zu verfolgen und somit die politische Macht der Hohenzollernmonarchie zu erhalten. Und dennoch, 1871 war nicht der Endpunkt des politischen Strebens Wilhelm I., sondern erst dessen Anfang. In meinem Buch da zeige ich, dass der erste deutsche Kaiser mittels aktiver Selbstdarstellung in unterschiedliche räumliche, zeitliche und mediale Kontexte die kaiserliche Rolle aktiv gestaltete und somit für seine beiden Nachfolge wesentlich bestimmte, was es hieß, ein deutscher Kaiser zu sein. Anders gesagt, nicht mit Wilhelm II., sondern mit Wilhelm I. wurde die Hohenzollernmonarchie auch in der Praxis zur kaiserlichen Monarchie. Wilhelms aktive Selbstdarstellung ermöglichte ihm und nicht Bismarck, stets die Rahmenbedingungen der Politik zu entscheiden und die kaiserliche Monarchie als aktives und starkes Machtzentrum zu bilden, als Gegengewicht gegen die wachsende Rolle des Reichstags. Für Wilhelm war in dieser Hinsicht die Flexibilität und Offenheit der institutionellen und konstitutionellen Entwicklung des Kaiserreiches eine Chance, da dies ein dynamischer Prozess ohne klares Ende war. Und somit konnte Wilhelm sein politisches Programm verfolgen. Der neue deutsche Nationalstaat musste vor allem als monarchische Nation dargestellt werden, um Prozesse von Demokratisierung zu bremsen. Wilhelms Selbstdarstellung war umso effektiver, weil diese die politische Kultur des frühen deutschen Kaiserreiches kultivierte und welchem hierzu hinreichend Gelegenheit bot und gelang somit auch zur politischen Dominanz. Die kompositstaatliche Eigenschaften des Kaiserreiches, das Ergebnis von partikularistischer Identitätsbildung der einzelnen Staaten vor 1871, bot Wilhelm die Chance, an regionale Zugehörigkeit und Identifikation zu appellieren, indem er sich als Vorsitzender einer monarchischen Föderation präsentierte und somit seine kaiserliche Rolle popularisierte. Und hinzu kommt, dass die Kultur des frühen deutschen Kaiserreiches gekennzeichnet war durch eine stark entwickelte Geschichtskultur, welches Wilhelm erlaubte, seine Person, seine Dynastie und die deutsche Einigung in eine borussische Perspektive zu präsentieren. Und auch die Fragmentierung des soziokulturellen Milieus des Kaiserreiches gab Wilhelm abermals die Chance, unterschiedliche Normen, Werten, Emotionen und Symbole immer wieder zu kultivieren. Und dieses Kultivieren tat Wilhelm durch die Anwendung von bestimmten Legitimierungsstrategien, mit welcher er seine öffentliche Person gestaltete. Er konnte in unterschiedliche räumliche, zeitliche und mediale Kontexte immer wieder eine andere Strategie benutzen, wobei zugleich bemerkt sei, dass er oftmals mehrere Strategien gleichzeitig auch verwendete. Um Gegengewicht zu einem Demokratisierungsprozess zu bieten und seine politische Prärogative zu schützen, präsentierte Wilhelm sich immer wieder als aktiv regierender Monarch, der die Richtlinien der Politik bestimmte und gerade dort, wo es um seine Popularität als Monarch ging, wie zum Beispiel in die soziale Frage, sich auch aktiv in die Politik einmischte. Ähnlich wie viele andere Monarchen im 19. Jahrhundert präsentierte Wilhelm sich auch als Militärmonarch, um im Zeitalter der Industrialisierung des Krieges zu zeigen, dass ein Monarch noch immer ein erfolgreicher Heerführer sein konnte. Eine borussische Geschichtspolitik benutzte Wilhelm um seine Person als Teil der Aufstieg des Hauses Hohenzollern und Brandenburg-Preußens als Kulmination der deutschen Geschichte zu zeigen. Der monarchische Föderalismus des Kaiserreiches war kein Gegensatz zu Wilhelms Rolle als deutscher Kaiser, sondern konnte, wie oben erwähnt, durchaus von ihm kultiviert werden, indem es sich präsentiert als dessen Hüte und Primus inter pares, sowohl wenn er unterwegs im Kaiserreich war, wie auch in der Hauptstadt Berlin. Und auch hat Wilhelm sich immer wieder präsentiert als jemand, der auch bürgerliche Werte wie Familienglück und so weiter anstrebte, auch wenn dies die tatsächliche Verhältnisse im Hause Hohenzollern kaum entsprach. Und schließlich war Wilhelms Gesundheit und hohes Alter immer wieder Teil seiner Selbstdarstellung, somit, so jedenfalls die Illusion, die Öffentlichkeit Teil von Wilhelms Privatleben wurde, während sein hohes Alter die historische Bedeutung seiner Person unterstrich. Und diese Legitimierungsstrategien hat Wilhelm in Räume von unterschiedlicher Größe stets projiziert. Im kleinsten Raum waren diese Fall seine Arbeitszimmer, wo vor allem sein Arbeitszimmer im Palais unter den Linden, wo Wilhelm an seinem Schreibtisch arbeitete oder Mitglieder des Kabinetts, Militärs oder Verwaltung zur Audienz empfingen. Und hier wurden Minister, Generäle, Mitarbeiter des Hofes und so weiter empfangen von einem Monarchen, der seine Gemächer mit Erinnerungsstücken von seiner Leben vollgestopft hat. Die Konfrontation mit einem Monarchen mit regem Interesse in Regierungsgeschäfte war für vielen durchaus überzeugend. Und diese Selbstdarstellung war für Wilhelm auch wichtig, um in die Entscheidungsprozesse einzugreifen, da er ab 1877 nicht mehr an die Sitzung des preußischen Staatsministeriums teilnahm. Ein größerer Raum waren die Räume bei Zeremonien, sei es in einem Palast oder ein öffentlicher Raum, wobei die Platzierung der Anwesenden die politische Hierarchie des Kaiserreiches projektieren sollte. Sie sehen das hier beispielsweise, Einweihung des Niederwalddenkmals 1883. Da bestand Bismarck darauf, dass nur der kaiserliche Monarchie präsent sein sollte, aber Wilhelm wollte unbedingt die anderen deutschen Fürsten auch da haben. Und letzten Endes hat Wilhelm sich durchgesetzt. Nur eine fehlte an diesem Tag natürlich, das war der Bismarck. Der hat sich krank gemeldet bei seinem Chef. Und gerade in solche Angelegenheiten mischte Wilhelm sich immer wieder ein und bestand oftmals, dass Priorität gegeben wurde an die anderen deutschen Fürsten, Mitglieder des Militärs und Kabinetts und erst danach die Mitglieder des Reichstages. Ein klares Indiz, wo laut Wilhelm die politische Macht verortet sein sollte. Ein noch größerer Raum war das Kaiserreich an sich. Als Kaiser hatte Wilhelm ein festes Jahresrhythmus von Reisen und Aufenthalten für beispielsweise Militärmanöver, Familienbesuche und Kur und auch außerhalb Preußens. Da die Militärmanöver ab 1876 in jeweils ein anderer deutscher Staat abgehalten wurden, hatte Wilhelm eine Gelegenheit mehr, monarchischen Föderalismus zu inszenieren und sich gleichzeitig immer wieder andere Teile des Kaiserreiches zu präsentieren. Und Wilhelms Selbstdarstellung umfasste auch die mediale Sphäre. Schon als Thronfolger hat Wilhelm die politische Bedeutung von Zeitungen, Zeitschriften und Büchern erkannt und seitdem angefangen, seine öffentliche Person medial zu gestalten, insbesondere als königlicher Offizier mit preußischen Tugenden, zutiefst religiös und seiner Familie zugewidmet. Und diese Praxis setzte Wilhelm nach seiner Thronbesteigung fort. Instrumentell war hier Louis Schneider, formal sein Vorleser, aber de facto sein, wie man das in Neudeutsch sagen würde, sein Spin-Doktor. Während den Kriegen gegen Österreich und Frankreich und auch nachher benutzte Schneider seine journalistische Netzwerke und Fähigkeiten für die mediale Verbreitung von Wilhelms öffentliche Person. Und tatsächlich, das Bild von Wilhelm als die Verkörperung der preußischen Militärmonarchie ist zurückzuführen auf die Zusammenarbeit zwischen Wilhelm und Schneider und nach Schneiders Tod auf Wilhelms Anwendung von Oskar Meding. Wilhelm hat seine Selbstdarstellung immer wieder mit unterschiedlichen Formen von Zeitlichkeit verbunden. Und gerade in ein Zeitalter von Beschleunigung erlaubte Wilhelm dies, die Relevanz der Monarchie zu zeigen. Gegen diese Erfahrungen von Beschleunigung in der Massengesellschaft bot Wilhelm sein festes Tag- und Jahresrhythmus als Kontrapunkt, der Monarch als feste und zuverlässige Vaterfigur, der jeden Abend an seinem Schreibtisch saß und Akten las. Und Wilhelm kultivierte außerdem gezielt die Geschichtskultur des Kaiserreiches, indem er seine Biografie und seine Geschichtspolitik stets mit der preußisch-deutschen Geschichte verband. Seine Biografie wurde stellvertretend für die Zeitspanne von Preußens Niederlage im Jahr 1806 und den Siegen über Napoleon 1814-15 bis zur deutschen Einigung nach den Kriegen gegen Dänemark, Österreich und Frankreich und seine Proklamation als deutscher Kaiser. Und bewusst hat Wilhelm hier eine Zweieinheit zwischen sich selbst und seinen Eltern, König Friedrich Wilhelm III. Und Königin Luise, konstruiert, um die Kontinuität des Konfliktes zwischen Frankreich und Preußen im 19. Jahrhundert zu zeigen. Und gerade weil Wilhelm ein hohes Alter erreichte, war dieses Narrativ effektiv und erklärt auch, warum Wilhelms Tod als das Ende des 19. Jahrhunderts wahrgenommen werden konnte. Wilhelm war also erfolgreich als deutscher Kaiser. Und warum ist es dann trotz dieser Erfolgsbilanz zu einem wesentlich anderen Bild in der Forschungsliteratur und kultureller Erinnerung gekommen? Entscheidend hierfür war Wilhelms Tod. Sie führte zu zwei unterschiedlichen Mythen von seiner Person, wobei gerade die Brucherfahrung von seinem Tod der Mythosmotorik antrieb. Einerseits wurde von Wilhelm II. Ein Kult um seinen Großvater als Kaiser Wilhelm den Großen geschaffen. Der Mythos von Wilhelm als starker politisch aktiver Monarch, welches Wilhelm II. Ermöglichte, seine persönliche Monarchie zu legitimieren und Gegengewicht gegen den Bismarck-Mythos zu bieten. Andererseits entstand ein Mythos von Wilhelm als die Verkörperung des alten Preußens und entsprechende Tugenden wie Fleiß, Disziplin und Sparsamkeit, was ein Gegenbild für den Gegenwart bot. Sie zeigte, wie die Geschichte vermeintlich war und die Gegenwart sein sollte. Und mit dem Zusammenbruch der Hohenzollernmonarchie 1918 verlor den ersten Mythos seine Rechtfertigung und verschwand damit weitgehend. Wegen die viele Zäsurerfahrungen in der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts konnte den zweiten Mythos weiter bestehen und fand auch Einzug in der Forschungsliteratur, wie zum Beispiel das Preußenbuch von Christopher Clark. Was bedeutet mein Buch für unser Verständnis von der Rolle der Hohenzollernmonarchie im Deutschen Kaiserreich? Erstens, muss Wilhelm I. als politischer Akteur ernst genommen werden. Eine aktive Selbstdarstellung ermöglicht es, den ersten deutschen Kaiser eine erhebliche politische Agency zu haben, wodurch er die Richtlinien der Politik bestimmte, sich als deutscher Kaiser etablierte und den neuen deutschen Nationalstaat eine dezidiert monarchische Bedeutung gab und die Hohenzollernmonarchie als Machtzentrum gegen Reichskanzler und Reichstag konsolidierte. Und zweitens hat Wilhelm die Langzeitentwicklung der Hohenzollern-Dynastie als kaiserliche Monarchie wesentlich mitbestimmt. Viele der Legitimierungsstrategien, die von Friedrich III. Schon als Kronprinz und später natürlich auch noch Wilhelm II. Benutzt wurden, der Kaiser als aktiv regierender Monarch und eine borussische Geschichtspolitik, der Kaiser als Militärmonarch, wurden alle von Wilhelm I. initiiert. Drittens, und trotz dieser Kontinuität muss Wilhelm I.'s politisches Agieren auch in den spezifischen Kontext des frühen Deutschen Kaiserreiches situiert werden. Sein Versuch, das Kaiserreich als monarchischen Nationalstaat zu gestalten, war eine Reaktion auf die Herausforderungen des 19. Jahrhunderts wie Nationalstaatbildung, Demokratisierung und Integration der Monarchie in staatliche und konstitutionelle Strukturen. Und Wilhelms Proklamation als deutscher Kaiser war somit weniger das Endziel sein monarchisches Projekt, wie Jan Marke das formuliert hat, sondern erst dessen Anfang. Aber gerade weil den Enkel Wilhelm I. dieses Projekt ohne Einschränkung verfolgen wollte, unterschied es sich von seinem Großvater. Die Konsequenzen sind uns hinreichend bekannt. Vielen Dank.
Ja, ganz herzlichen Dank für die drei Vorträge, über die wir diskutieren wollen, über die wir diskutieren müssen. Und meine erste Frage richtet sich an dich, Bärbel, und es geht um die Quellen. Und wir haben also jetzt in diesen drei Vorträgen gehört, dass Plädoyer, sowohl Wilhelm als auch Augusta, aktivere Monarchen wahrzunehmen, als das bisher der Fall gewesen ist. Und alle drei Projekte stützen sich ja auf die erstmalige systematische Auswertung von neuen Quellen, beziehungsweise es sind ja gar nicht neue Quellen, das ist eingangs gesagt worden, es sind ja alte Quellen. Und die sind jetzt auch nicht neu aufgetaucht, sondern sie liegen da, wo sie in den letzten Jahrzehnten gelegen haben, nämlich in den Archiven und Bibliotheken. Wie würdest du dir erklären, dass wir, und mit wir meine ich jetzt nicht dich und mich konkret, sondern sozusagen wir als Forschende zur preußischen Geschichte, wie würdest du dir erklären, dass wir die bisher übersehen haben?
Also übersehen garantiert nicht. Ich glaube, sie konnten nicht gelesen werden. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den in aller Bescheidenheit vor einigen Jahren, aber auch Frank gar nicht erwähnt haben. Man muss nämlich sagen, die Handschrift Wilhelms ist schier unleserlich. Und man muss sich also da wirklich durch ganz viel Mühen und ganz viel Ebene kämpfen, um überhaupt das entziffern zu können. Das ist ein ganz, ganz großer Punkt. Das sieht man auch an anderen historischen Gestalten, die auch Nachlässe haben und die nicht erforscht sind, weil die Handschrift nicht lesbar ist. Und es gibt ja den berühmten Spruch von Wilhelms Sohn und Bismarcks Sohn, dass sie also die Handschriften ihrer Väter nicht entziffern können. Und das sagt eigentlich alles. Und wir alle wissen, wie wir Historiker sind. Wenn man die Akte aufmacht und sieht, oh je, das ist ja sehr schlecht entzifferbar, man guckt nach anderen Quellen. Es sind auch Quellen und man schiebt die etwas unbequem oft sehr schnell zur Seite. Und es kann eigentlich nur mit sehr viel Beharrung, aber auch vor allen Dingen mit der Möglichkeit, lange im Archiv arbeiten zu können. Und das können auch ganz viele Historiker nicht, das muss man einfach auch dazu sagen, sich also diesen Aktenstapeln widmen. Und wenn man einmal dann aber eben Blut geleckt hat, dann bleibt man dran, weil dann wird's ja erst spannend, weil eben man weiß genau, das hatte vorher niemand in der Hand. Und so gesehen sind die nicht übersehen worden, sondern sie sind nicht beachtet worden, weil es zum Teil an der Leserlichkeit, denke ich mal, liegt. Aber, und das möchte ich in Rechnung stellen, weil es natürlich auch Arbeit gemacht hat. Es sind sehr, sehr viele Quellen. Man muss eben jetzt tatsächlich auch die Menge beachten. Die Zahlen sind genannt worden und auch da muss man die Möglichkeit haben oder auch den langen Atem, um sich dem zu widmen. Aber wie man sieht, es lohnt sich. Also es ist immer nur, Frau Hörold wird mich nur bestätigen, dann, dass man eben doch im Archiv bleibt und da eben tatsächlich dranbleibt. Und ich habe ja nun alle drei Bücher gelesen und habe natürlich auch gesehen, welche Quellen sie verwendet haben. Es ist also wirklich ein Geschenk an die Forschung, dass man diese Bücher jetzt in der Hand hat. Das ist also ganz eindeutig eine Riesenleistung. Also nicht nur das Lesen, sondern auch die Analyse und die Darlegung der eigenen Gedanken und der Thesen, die man daraus aus diesem Material gezogen hat. Und so gesehen ist das also ein Gewinn auf alle Fälle und ein Gewinn umso mehr, weil man darüber diskutieren wird. Also das zeigt, und das will ich eigentlich nochmal sagen, ich weiß nicht, wer vorhin gesagt hat, Wilhelm Quellen erzählen Wilhelm Geschichte. Ich glaube, Konzer hat es auch in seiner Rezension gesagt, Bismarck-Quellen erzählen Bismarck-Geschichte, Wilhelm-Quellen erzählen Wilhelm-Geschichte. Ich sehe das nicht ganz so linear. Also bei Bismarck bin ich da d'accord, der hat ja das meiste hinterher aufgeschrieben und nach Wilhelms Tod und veröffentlicht sowieso. Bei Wilhelm-Quellen erzählen Wilhelm-Geschichte bin ich etwas verhaltener mit dieser Pauschalisierung, weil es war ja immer im Dialog mit Zeitgenossen. Und dadurch kriegt das natürlich eine ganz andere Authentizität. Und das sollte man in Rechnung stellen, wenn man jetzt tatsächlich das eine gegen das andere aufwiegen oder eben diskutieren und kritisieren möchte und muss, dass das nicht unbedingt dieselbe Quellenlage ist, die diese einen Auffassung, ich will das jetzt mal einfach so auf diesen mageren Punkt bringen, also dieses Bismarckreich bringt oder eben, wenn man sagt, das war ein Kaiserreich. Es ist nicht die gleiche Quellenlage, die dem zugrunde liegt.
Gut, vielen Dank. Du hast gerade nochmal die Masse, die schiere Masse an Quellen erwähnt. Und bei dir, Susanne, du hast es auch auf deiner Folie gehabt, 22.000 Briefe. Das muss man sich auch als Leser, als Leserin mal vor Augen halten, auch wenn man dieses Buch liest. 22.000 Briefe, was es bedeutet, die zu recherchieren, die zu sammeln und dann auch noch auszuwerten am Ende. Und ich finde es sehr, sehr klug, sehr, sehr gewieft und sehr, ja, abgewogen sozusagen, diese Quellen, diese schiere Zahl an Quellen nicht nur als Massenquellen auszuwerten, die sie sind, sondern jeder Brief ist ja auch in sich ein Unikat, also eben auch diese nach qualitativen Gesichtspunkten ausgewertete Masse an Quellen. Meine Frage an dich wäre, Susanne, jetzt bist du ja auch in diesem Projekt zu den Anpassungsstrategien der Monarchie und sozusagen eine große Frage, die euch auch in diesem Projekt beschäftigt, ist, wie kriegt man eigentlich so eine Bevölkerung im 19. Jahrhundert dazu, bei der Monarchie mitzumachen? Und eine Möglichkeit ist sozusagen die Ehrerbietung oder den Gnadenerweis sozusagen als Integrationsmotor für die Bevölkerung. Was ihr ja im Projekt sehr stark macht, ist, dass ihr euch zum Beispiel Ordensverleihungen anguckt, also dieses sehr komplexe System an Orden und Ordensklassen, das es in Preußen gegeben hat. Man kann auch an andere Sachen denken, die Verleihung des Adels beispielsweise. Auch damit kann man Leute integrieren und für die Monarchie gewinnen. Die Verleihung der Kammerherrenwürde wäre auch denkbar. Viele, viele Beispiele ließen sich noch anfügen. Inwiefern sind denn diese Briefe, die Augusta schreibt, dazu geeignet, eine Bevölkerung zu integrieren, durch den Gnadenerweis von der Königin, Kaiserin einen Brief zu erhalten?
Also wir haben Dankschreiben von Augusta, die sie auch an die Bevölkerung schreibt, aber die unterscheiden sich doch sehr stark von den Briefen, die sie beispielsweise mit ihrem Ehemann schreibt oder mit der Königin von England. Denn solche Briefe sind zum Beispiel nicht handschriftlich geschrieben. Also die Zeit kann sich dann Augusta nicht nehmen. Sie hat so ein Pensum, was sie täglich bewältigen muss, dass sie das quasi outsourcen muss, solche Briefe. Das heißt, die sind dann recht standardisiert in einem Kabinettschreiben von jemandem vorgeschrieben und da muss sie quasi auch ihren gesamten Hofstaat mit einspannen. Also da ist der Oberhofmeister, die Kammerherren, die Palastdamen, die Hofdamen, all diese Menschen sind in ihre Briefkommunikation integriert. Das heißt, wenn wir von Briefkommunikation sprechen, stellen wir uns da oft vor, Person A schreibt an Person B und wir haben zwei Personen, die in diese Briefkommunikation involviert sind. Aber dem ist überhaupt nicht der Fall. Also der gesamte Hofstaat ist involviert. Wenn Briefe empfangen werden, werden die oft in der Familie vorgelesen, die werden herumgezeigt, die werden weiter verschickt und abgeschrieben. Also der Kreis der Rezipienten ist unfassbar groß. Was Augusta bei solchen Briefen aber macht, ist eine eigenhändige Unterschrift. Und wenn man sich mal auf dem Autografenmarkt umschaut, die werden auch heute noch hoch gehandelt und erzielen hohe Erlöse. Also das ist natürlich was Eigenhändiges zu bekommen. Und das sehen wir jetzt auch bei uns im Projekt. Anja Bittner veröffentlicht jetzt bald den Band zur Kunstpolitik und da spielt zum Beispiel eine große Rolle, wenn der Kaiser Bilder von sich vergibt. Also seien es jetzt Ölgemälde, aber auch Fotografien. Und wenn die natürlich persönlich unterschrieben sind, dann ist das auch so eine besondere Weise der Ehrerbietung.
Okay, danke. Weil wir auch über Wilhelm notwendigerweise heute sprechen müssen. Jetzt haben Augusta und Wilhelm sich auch unfassbar viele Briefe hin und her geschickt. Also 6.000, die erhalten sind ungefähr, knapp 6.000. Und der Clou ist, dass sie sich ja auch Briefe geschrieben haben, nicht nur, wenn sie beide an unterschiedlichen Orten verreist waren, sondern sogar, wenn sie am selben Ort gewesen sind. Und die Bemerkung sei vielleicht gestattet, normalerweise ist das kein gutes Zeichen für eine Ehe, wenn man nur noch schriftlich miteinander kommuniziert. Warum ist das vielleicht in dem Fall trotzdem ein Zeichen für eine funktionierende Ehepartnerschaft, Monarchenpartnerschaft?
Die schriftliche und die mündliche Kommunikation sind zwei unterschiedliche Sachen und die beiden machen sich die schriftliche Kommunikation einfach zunutze. Denn bei der schriftlichen Kommunikation habe ich die Vorteile, ich kann mir sehr gut überlegen, was ich aufschreibe. Ich kann einen Entwurf anfertigen, da kann ich dann auch mal durchstreichen, ich kann neu formulieren. Das heißt, ich kann sehr, sehr gut überlegen, was ich aufschreibe. Und es kann mich auch niemand unterbrechen. Also das ist gerade, wenn man viel im Streit ist, ja auch ein Faktor. Und bei Augusta ist es so, dass sie sich natürlich in ihren Briefen auch inspirieren lässt von ihren anderen Briefpartnern. Also man kann wirklich diese Bezüge sehen, dass sie sich von anderen Briefpartnern durchaus Sätze vorformulieren lässt, die sie dann in ihre Briefe mit Wilhelm einbaut und dann auch mit ihnen ins Gespräch geht. Ja, wann wäre denn ein guter Zeitpunkt, dass wir das Wilhelm schicken? Also da überlegt sie auch strategisch, wie sie Argumente und Informationen am besten an den Kaiser heranbringt und das wirklich taktisch klug überlegt. Und da macht sie sich ganz gezielt diese schriftliche Kommunikation zunutze, eben auch, dass er alle ihre Argumente schrittweise dann auch abarbeiten muss. Und das tut er auch. Also er geht dann auch wirklich auf ihre Argumente Schritt für Schritt ein. Und das ist natürlich für uns toll, weil wir haben die Briefe jetzt alle noch und können das nachlesen.
Also vielleicht das Briefeschreiben als Konfliktbewältigungsstrategie, das könnte man vielleicht auch wieder im 21. Jahrhundert mehr einführen oder pflegen. Jan, meine Frage an dich wäre meine erste. Es gibt so zwei Anekdoten aus dem Bereich Wilhelms des Ersten und Bismarcks, die wahrscheinlich jeder hier im Raum schon mal gehört hat, wonach du wahrscheinlich nach jedem Vortrag, den du hältst, gefragt wirst. Und sozusagen, um die schon mal abzuräumen. Da gibt es die eine Anekdote, die hast du schon angerissen in deinem Vortrag. Das ist die, dass Wilhelm der Erste auf dem Totenbett gesagt haben soll, es sei nicht leicht gewesen, unter Bismarck Kaiser gewesen zu sein. Die zweite Anekdote, da befinden wir uns im Jahr 1866 im Krieg gegen Österreich und Wilhelm I. also darauf drängt, in Wien, also jetzt seinen großen militärischen Sieg damit zu krönen, dass er jetzt in Wien einmarschiert und dort eine große Parade abhält und Bismarck auch wieder sozusagen mit allen Kräften, die er hat, eher Wilhelm davon abhält, um sozusagen den potenziellen Bündnispartner der Zukunft Österreich nicht zu verkretzen. Was kannst du aus deinen Quellen uns Neues darüber berichten?
Ja, vielen Dank, weil das sind immer so diese Stories, die hat jeder im Kopf, der irgendwann mal eine Bismarck-Biografie gelesen hat oder eine Bismarck-Doku gesehen hat. Und dieses eine schöne Zitat, das eben, also ich habe es auch im Vortrag gesagt, es ist nicht leicht, unter Bismarck Kaiser zu sein, das finden Sie in fast jeder biografischen Skizze von Wilhelm I. Und das findet sich das erste Mal 1899 in der Publikation Bismarck Postumus von Ludwig Bamberger. Und der sagt nur, das Zitat, dass dem Kaiser nachgesagt wird, es sei nicht leicht, unter Bismarck Kaiser zu sein, klingt glaubhaft. Diese Schrift Bismarck Postumus, eben über 10 Jahre nach Wilhelms Tod verfasst, ist eigentlich ein einziger Kommentar auf die Gedanken und Erinnerungen von Otto von Bismarck, die ein Jahr vorher eben herausgekommen sind. Und an diesem Zitat sieht man eben auch sehr schön, wie diese Memoiren von Bismarck das Bild der Herrschaft Wilhelms I. schon damals geprägt haben und bis heute eigentlich weiter prägen. Denn eigentlich folgt jede Bismarck-Biografie und jede Master-Narrative der Reichsgründungsgeschichte und des frühen Kaiserreichs diesen Stationen der Gedanken und Erinnerungen, die werden dann immer gebracht, sozusagen 62, 64, 66, was da immer für Konflikte waren, wo sich Bismarck angeblich durchgesetzt hat. Und ganz wichtig ist hier eben 1866, einige Wochen nach der Schlacht von Königgrätz. Das preußische Hauptquartier ist in Nikolsburg. Und es ist jetzt die Frage sozusagen, wie geht's weiter mit dem Krieg gegen Österreich? Und laut Bismarck, wie er das in seinen Memoiren erzählt und wie es jeder Historiker bis heute sozusagen unkritisch kolportiert, gab es dann diesen Streit zwischen der Generalität, Wilhelm auf der einen Seite und Bismarck auf der anderen Seite. König und Generalität wollten in Wien einmarschieren, wollten den Gegner demütigen. Und Bismarck war der, der sozusagen hier vernünftig argumentiert, nein, wir müssen Verständigungsfrieden suchen. Das ist ein zukünftiger Bündnispartner. Er soll sogar einen Selbstmord gedacht haben. Und am Ende hat er sich dann durchgesetzt, unter anderem mit der Hilfe des Kronprinzen Wilhelms Sohn. Das ist so eine Story, da argumentieren manche Biografen dann eben auch. Also hier hat sich Bismarck wirklich durchgesetzt. Hier hat er sozusagen dem König seinen Willen aufgezwungen. Das war ein großer Erfolg. Jetzt guckt man mal in die zeitgenössischen Quellen. Was haben denn eigentlich diese Generäle, der Kronprinz und Wilhelm, in diesen Julitagen 1866 in Nikolsburg eigentlich geschrieben, in ihren Tagebüchern und in ihren Briefen? Und da gibt es keinen Streit über einen Einmarsch in Wien. Es gibt sogar Briefe von Wilhelm, genau als diese Verhandlungen aufgenommen werden, Waffenstillstand mit Österreich, wo er sagt, keiner denkt an einen Einmarsch in Wien, das würde so und so viele Tote kosten. Und jetzt haben wir das Ziel erreicht. Deutschland neu ordnen ohne Österreich. Das ist immer sein großes Ziel. Es gibt einen Konflikt über die Frage von Annexionen, ob Österreich Gebiete an Preußen abtreten soll. Aber hier ist auch interessant, es ist eben nicht so ein Konflikt, wie später dann Bismarck darstellt, dass er sozusagen auf den Verständigungsfrieden gedrängt haben soll und dann irgendwie Wilhelm überzeugt haben will, unter anderem mit Selbstmorddrohungen, sondern Bismarck bringt diese Annexionsforderung, die vom König gestellt werden, weil man hat einen Krieg gewonnen, man will Land vom Gegner, der muss bestraft werden, vor allem Österreich, sein Feindbild Nummer eins. Und die bringt er in die Verhandlung ein. Da sind die Quellen eindeutig. Bis zum letzten Verhandlungstag versucht Bismarck, Gebietsabtretung von Österreich durchzusetzen. Die scheitern am österreichischen Veto. Und Wilhelm wird dann sozusagen vor die Frage gestellt, Krieg wieder aufnehmen, ja oder nein. Und da ist es in den Quellen ganz klar, da sagt er nein, weil das große Ziel, die Neuordnung Deutschlands ohne Österreich, das haben wir erreicht. Und da ist dann die Annexionsfrage eine Nebenfrage. Aus diesem nebensächlichen Konflikt macht Bismarck dann Jahrzehnte später eine der angeblich größten Krisen seiner Biografie. Und so lässt sich das mit anderen Kaiser-Kanzler-Konflikten durchexerzieren, wenn man die Gedanken und Erinnerungen schaut, was dann Jahrzehnte später geschrieben wird. Und dann in die unmittelbaren Quellen eben, dann finden sich diese Konflikte meist überhaupt nicht.
Gut, vielen Dank. Meine nächste Frage, das geht nochmal zurück auf die Quellen. Wir hatten gerade schon, also du schreibst in deiner Einleitung ganz pointiert, Bismarck-Quellen schreiben, Bismarck-Geschichten. Es liegt sozusagen die Erwiderung auf der Hand zu sagen, Wilhelm-Quellen erzählen Wilhelm-Geschichten. Und die Frage, die ich dir stellen möchte, ist die, inwiefern sich Wilhelm der Historizität seiner eigenen Briefe, du hast ja sehr stark diesen Briefnachlass ausgewertet, inwiefern sich Wilhelm der eigenen Historizität der eigenen Briefe bewusst gewesen ist. Wir hatten schon mal an einer anderen Stelle darüber gesprochen, aber jetzt auch nochmal mit Blick auf das, was man in den beiden anderen Büchern lesen kann. Also bei Frank beispielsweise kann man nachlesen in dem Buch, dass im Krieg von 1870-71 Wilhelm I. ganz bewusst an Augusta zwei Korrespondenzen führt. Eine ist sozusagen privat oder intern, die geht sozusagen nur an Augusta. Die zweite, die ist an eine Öffentlichkeit, an eine breitere Öffentlichkeit gerichtet. Das heißt sozusagen, formell geht es an Augusta, aber das Publikum wird mitgedacht. Und hier in dieser öffentlichen Korrespondenz inszeniert sich eben Wilhelm I. sehr stark als der eigentliche Kriegsherr. Und die Generäle werden eher so beiseite geschoben in dieser Korrespondenz. Das heißt, hier haben wir schon eine bewusste Selbstinszenierung, zumindest in diesem Briefwechsel. Und bei Susanne in dem Buch können wir über Augusta nachlesen, dass sich Augusta sehr stark Gedanken darüber gemacht hat, welches Bild von ihr in der Nachwelt auf Grundlage ihrer Briefe übrig bleibt. Das heißt, sie hat schon zu Lebzeiten Briefe vernichtet, in denen sie vielleicht nicht so gut dasteht. Sie hat Vorkehrungen getroffen, wie und wer eine Auswahl treffen sollte und so. Also sozusagen bei Augusta haben wir sehr stark dieses Bewusstsein dafür, dass der Brief in die Nachwelt wirken wird und das eigene Bild in der Nachwelt mitbestimmen wird. Inwiefern, jetzt nochmal die Frage gestellt, inwiefern müssen wir diese Historizität oder dieses Bewusstsein Wilhelms um die eigene Historizität in seinen Briefen nicht auch berücksichtigen in der Selbstinszenierung, sich in den Briefen dann auch als aktiver Monarch darzustellen?
Ja, danke. Das berührt eigentlich sehr gut auch den Punkt, den Susanne angesprochen hat, dass sich Wilhelm wie Augusta bewusst war, an wen schreibe ich denn jetzt gerade? Wer ist mein Publikum? Und da ist eben ein großer Unterschied, wenn er zum Beispiel seinen Geschwistern schreibt oder wenn er Augusta privat schreibt, sofern man privat beim Monarchen überhaupt sagen kann. Und wenn er zum Beispiel an Minister schreibt oder andere Politiker, wo er weiß, diese Briefe landen bei einem größeren Publikum. Die landen auch im Archiv, da kann man später nochmal reingucken. Und da schreibt er sozusagen ganz anders, als wenn er sozusagen seinen Geschwistern schreibt. Also die Briefe, die er an seine Geschwistern und Augusta schreibt tagtäglich, die sind so interessant, weil da finden sie auf der einen Seite sozusagen diese berühmten Baumgartschen Streichungen Wetter. Sie finden auf der nächsten Seite Berichte, wie seine Brüder ins Bordell in Berlin gegangen sind, was für Affären er hatte und dann auf der nächsten Seite Hochpolitisches. Das waren ganz klar Briefe sozusagen, da schreibt er auch sehr oft, die sind nur für diesen Adressaten bestimmt, eben meistens Familienmitglieder. Und dann gibt es eben die Briefe ganz klar an Minister und andere, wo er dann auch eine ganz andere Argumentation und Agency bringt. Und da ist zum Beispiel die deutsche Frage sehr interessant. In seinen Privatbriefen, also wie gesagt, immer Privatbriefe bitte in Anführungszeichen mitdenken, an seine Familienmitglieder oder die Leute, denen er vertraut, die nicht weiterzugeben, da schimpft er eigentlich bis zu seinem Tod über den Nationalismus. Er versteht diese Ideologie nicht. Er sieht sich nicht wirklich als Deutscher. Das Deutschtum liegt einem verquer im Magen, sagt er einmal. Aber er spielt den nationalen Reichsmonarchen überzeugend eben in anderen Quellen. Und da muss ich sagen, da sind die Briefe sozusagen mit Blick auf seine Historizität gedacht. Für ihn nicht ganz so wichtig wie zum Beispiel die Reden, die er hält. Das war etwas, was mich in meiner Forschung sehr überrascht hat. Wilhelm II. War nicht der erste Redekaiser. Wilhelm I. hat seit den frühen 1850er Jahren kontinuierlich öffentliche Reden gehalten. Und da spricht er eben mit einer ganz anderen Argumentation Agency als in seinen Briefen und auch seine Publikationen, die er über Louis Schneider oder andere sozusagen lancieren lässt. Also Wilhelm war sich ganz klar seines öffentlichen Bildes bewusst und wie er das versuchen kann zu formen. Die Briefe sind sozusagen immer dieser tagtägliche Austausch über alles mögliche Private und Politische. Und da muss man eben ganz klar unterscheiden, an wen schreibt er hier.
Und spannend zur Materialität dieser Briefe ist, gerade zwischen Augusta und Wilhelm sind die Briefe durchnummeriert. Das heißt, die konnten gar nicht zwischendrin Briefe vernichten, weil das wäre aufgefallen, wenn dann natürlich bei der Nummerierung was fehlt. Und wenn Augusta sich in der Zählung vertut, dann korrigiert Wilhelm das auch mit Bleistift, damit die Ordnung beibehalten wird. Also das heißt, da können wir sehr gut nachvollziehen, ob Briefe vernichtet wurden oder nicht. Und die sind eben relativ vollständig. Und das, da sieht man auch nochmal, dass den beiden ganz bewusst ist, ihre Kommunikation hat historischen Wert und geht ins Archiv und wird später auch mal von Historikern gelesen.
Okay, danke. Jetzt könnte man natürlich noch sagen, bei den anderen Briefen, wo es um Bordellbesuche geht oder anderes, dass wir sozusagen unsere Maßstäbe der Editorik des 21. Jahrhunderts, wo wir versuchen, alles niederzuschreiben, natürlich fürs 19. Jahrhundert nicht gelten, sondern da wären dann aus Pietätsgründen wahrscheinlich Auslassungen gewesen, entweder kenntlich gemacht oder nicht kenntlich gemacht. Aber ich möchte weitergehen, Frank. Bei Wilhelm I. ist es so, dass die Forschung immer wieder betont hat, wie sehr Wilhelm I. eigentlich mit diesem Kaisertitel gehadert hat, weil es im Prinzip eine Degradierung des preußischen Königstitels bedeutete für ihn. Und das kommt ja nicht sozusagen alleine von Bismarck, sondern wir haben ja auch Zeitzeugnisse aus der Zeit selbst, sogar von Wilhelm I. selbst. Und das setzt sich ja letzten Endes auch die nächsten zwei Jahrzehnte im Deutschen Kaiserreich fort. Das Deutsche Kaiserreich war unter Wilhelm I. ein Nationalstaat, dem viele Nationalsymbole und Integrationsmechanismen gefehlt haben. Es gab keinen Reichsadel, es gab keinen Reichshof. Die Kaiserkrone existierte allenfalls auf dem Papier oder in Holzmodellen. Es gab keinen fixen Nationalfeiertag. Das Thema Nationalhymne war auch umstritten. Und was ich ganz clever finde bei dir in deinem Buch, du kehrst die Argumentation um. Nicht, dass das Ganze defizitär ist, weil diese Symbole fehlen, sondern dass sozusagen Wilhelm I. dadurch das eine einigende Reichssymbol wird. Alle Augen richten sich auf Wilhelm deshalb, weil eben andere Dinge fehlen. Was ich mich gefragt habe beim Lesen deines Buches ist, war das von Wilhelm so intendiert oder war das sozusagen eher Zufall und er war der Profiteur davon?
Naja gut, also wenn man eindeutig von intendiert spricht, dann würde man sagen, da ist ein Masterplan, was irgendwie auf dem Papier steht. Das ist nicht unbedingt der Fall, aber Wilhelm erkennt ziemlich gut instinktiv, dass es ihm einen gewissen Spielraum bietet, dass es diese formale Symbole nicht gibt. Er kann sich dann quasi als Person darstellen, sozusagen als die Verkörperung des neuen deutschen Kaiserreiches, gleichzeitig ohne darauf bestehen zu müssen, dass es neue Symbole geben wird, neue Nationalsymbole, einen Nationalhymne oder was auch immer. Damit personalisiert natürlich auch diese kaiserliche Rolle. Also es wird wirklich auf der Person von Wilhelm I. zugeschnitten und nicht nur auf das Amt. Und damit bietet er quasi natürlich auch die Grundlage für Wilhelm II., also deswegen sind die 1870er und 1880er Jahre die Geschichte des Deutschen Kaiserreichs auch so spannend, gerade weil das eine Art Vakuum ist. Also das ist eine Art Zeitabschnitt. Wir schauen natürlich immer sehr gerne auf die spätere, auf die wilhelminische Zeitalter, auch gerade auch was um Symbolpolitik geht. Aber die 70er, 80er Jahre sind deswegen so interessant, wegen dieser Paradox. Es gibt nicht diese Nationalsymbole, aber Wilhelm versteht das und personalisiert das und gerade deswegen ist es so effektiv.
Okay, danke. Noch meine letzte Frage an dich. Jan und du, ihr plädiert ja beide dafür, Wilhelms Rolle als Monarchen eben als aktiver darzustellen, als das vielleicht bisher der Fall gewesen ist und Bismarcks Rolle auf der Bühne dann vielleicht etwas weiter nach hinten zu schieben. Nun ist es ja nicht so, dass ihr die Ersten seid, die dafür schon mal plädiert haben, sondern das hat es ja unmittelbar nach Wilhelms Tod bereits gegeben, Wilhelms Rolle als aktiver darzustellen. Und nun gibt es genau in dieser Zeit einen Beobachter der Gesellschaft, einen sehr genauen Beobachter, Theodor Fontane, dem ja eben diese Beobachtungsgabe für sozialen Wandel auch gerade sehr stark bestimmt. Und dieser Fontane schreibt im Jahr 1897 an einen Freund Folgendes, und ich will das kurz vorlesen. Ich bin kein Bismarckianer. Das Letzte und Beste in mir wendet sich von ihm ab. Er ist keine edle Natur, aber die Hohenzollern sollten sich nicht von ihm abwenden, denn die ganze Glorie, die den alten Wilhelm umstrahlt, verdankt das Hohenzollerntum dem genialen Kraftmeier im Sachsenwald. Und der soll Werkzeug gewesen sein oder Handlanger. Wie kann man die Geschichte so fälschen wollen? Puh, das sind ganz schön harte Geschütze, die Fontane auffährt. Und ich kann unserem Publikum die Sorge nehmen, ein Geschichtsfälscher bist du nicht. Ich habe das Buch gelesen und jeder, der das Buch gelesen hat, wird das auch bestätigen können. Aber trotzdem, was würdest du Theodor Fontane antworten? Und weil ich weiß, dass du ohnehin gerade auch zu Theodor Fontane arbeitest, wie kommt vielleicht so ein Fontane auch gerade zu der Zeit 1897 auf die Idee, so etwas zu schreiben?
Na gut, also weil von Fontane, ich sitze gerade an den Aufsätzen über Theodor Fontane, über Wilhelm I., das kann ich schon im Voraus sagen. Bei Fontane gibt es zwei Wilhelm-Bilder. Es gibt nicht ein Bild, sondern zwei. Sobald Fontane eigentlich als, sagen wir mal, als Hofhistoriker, jedenfalls im Dienst des preußischen Staates über Wilhelm schreibt, schreibt er ihn als einen glorreichen Militärmonarch. Und in dem Moment, dass er als Romancier auftritt oder als Privatperson, dann schreibt er über Wilhelm als die Verkörperung des alten Preußens, diese gute alte Zeit. Und das kann er dann quasi als Gegengewicht nutzen gegen, sagen wir mal, Wilhelm II. Oder gegebenenfalls auch gegen Bismarck. Also das wechselt sich ständig bei Fontane. Das geht, sagen wir mal, ab den 1860er durch den 1870er, 1880er, 1890er Jahre hindurch. Und er wechselt das ständig aus. Dann schreibt er mal wieder über Wilhelm als die starke Militärmonarch. Und dann benutzt er ihn wieder sozusagen als Figur, um, sagen wir mal, Gesellschaftskritik auszuüben. Ja, das kann mal gegen Wilhelm II. Gerichtet sein, das kann auch mal gegen Bismarck gerichtet sein. Also man müsste das bei Fontane sehr genau schauen. Schreibt er das in seine Briefe? An wen schreibt er das? Schreibt er das für die Öffentlichkeit? Schreibt er das in seine Geschichtsbücher? Das ist bei Fontane sehr differenziert. Da muss man bei Fontane sehr vorsichtig sein.
Okay, also das Plädoyer für eine differenzierte Geschichtssicht. Ich glaube, dem können sich alle hier auf dem Podium anschließen. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie sehen, erstens, die Diskussion wird geführt und die Diskussion wird weitergehen, weitergehen müssen. Sie sehen aber auch, die Forschung wird weitergehen und weitergehen müssen. Insofern, wir haben hier lediglich eine Momentaufnahme, an der Sie heute Abend haben teilhaben können. Ich danke unseren Podiumsteilnehmerinnen und Teilnehmern, Bärbel Holz, Jan Marker, Susanne Bauer und Frank Stärkenburg. Ihnen, meine Damen und Herren, wünsche ich noch einen schönen Abend.
Das war die Buchpräsentation Wilhelm I. und Augusta, das erste deutsche Kaiserpaar neu betrachtet. Wer noch tiefer in das Thema einsteigen möchte, dem sei ein Blick in die drei vorgestellten Bücher empfohlen. Wenn Sie sonst mehr über die Arbeit der Historischen Kommission erfahren wollen, schauen Sie gern auf unserer Website www.hico-berlin.de oder auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Ansonsten bedanke ich mich für Ihr Interesse und sage Tschüss und bis zur nächsten Ausgabe von HicoPod. Bleiben Sie uns verbunden und hören Sie wieder rein.